Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café und heute mal wieder mit einem Gast aus der Community und zwar Christian. Moin Christian.
Hi Thomas, hi Lars, ich freue mich da zu sein.
Ja, auf das Gespräch freue ich mich natürlich besonders, denn der Christian und ich, wir sind ja zusammen nach Kuala Lumpur gereist und haben dort Tambadana besucht vor kurzem. Ein Kreditgeber, der etwas in Verruf geratenen Plattform-Launch, aber da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen später. Und ja, Thomas ist natürlich auch wieder dabei, denn was wäre das P2P-Café denn ohne dich, Thomas?
Ach, das ist aber nett von dir, Lars. Schönen guten Abend an euch beiden.
Nachdem wir alle auf dich warten mussten.
Nachdem ihr auf mich warten musstet, na genau, ich nochmal den letzten Elternabend meines Sohns war, ja, das musste ich noch mitnehmen. Genau, sind wir jetzt hier wieder im P2P-Café zusammen. Ja, freut mich auch, dass der Christian dabei ist. Im Vorgespräch gab es ja schon ein paar spannende Themen. Ich bin gespannt.
Gut, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit den News an. Und Christian, da kannst du natürlich auch wieder kräftig mitdiskutieren. Hast du ja als P2P-Experte, Langjähriger auch schon wahrscheinlich den ein oder anderen Themen was zu sagen. Also grätsch da gerne rein, wenn du willst.
Ja, gerne, gerne.
Ja, Thomas, was war los?
Ja, Bubble Time, ne? Bubble Time ist ja KI-Blase, Tech-Blase. Da dachte ich mir, falls eine Bubble da ist und wieder die Bubble platzt und finden sie wieder so schnell platzt, wie wir es schon mal erlebt haben, brauchen wir Geld, brauchen wir Liquidität. Nicht jeder ist so diszipliniert wie du, Lars, und hat ja getrennte Konten und schafft ordentlich Liquidität auf die Seite, auf die er schnell zugreifen kann. Also ich bin eigentlich fast immer relativ voll investiert. Und ja, das war eins der Themen, das wir tatsächlich beim letzten Community-Treffen in Karlsruhe diskutiert haben. Und da war natürlich die spannende Frage, wie kann man als P2P-Investor die Zinsen kassieren plus liquide sein, wenn es dann knallt? Und was ist natürlich jedem sofort eingefallen dann?
Bondora.
Zweitmarkt.
Ah, danke, du greifst ja schon alles vor, Christian. Sehr gut, genau. Nee, also Bondora ist natürlich auch jedem sofort eingefallen. Monifed ist noch eingefallen. Und genau das Dritte, was ich immer gerne als Idee finde, was uns ja damals auch der Bernhard erzählt hat, der Zweitmarkt bei Mintos, genau. Und das haben wir halt diskutiert und ich habe es ja nochmal im Artikel halt beleuchtet, kleines Video dazu gemacht. Und was da noch für mich ein bisschen dazu kam, was ich jetzt gar nicht so in meinem Beuteschema bisher drin hatte, war tatsächlich das Thema Wertpapierkredit. Das habe ich noch nie in Anspruch genommen. Also doch, ich habe es ein bisschen in Anspruch genommen, indem ich halt irgendwelche Papiere gekauft habe bei CapTrader und halt mein Cash nicht gereicht hat und ich dann schnell nachgeschossen habe, so, ne, in der Form, aber nicht halt aktiv, dass ich sage, ja, ich kann 20.000 oder sowas oder 30.000 reinblasen. Und es dann abstottern. Das fand ich nochmal eine gute Geschichte. Ja.
Was natürlich habt ich habe die tatsächlich, ich habe die tatsächlich aktiviert bei mir bei Scalable und auch über CapTrader Interactive Brokers. Und ich würde es auch sofort nutzen, weil das cool ist halt, du kannst dann dein Cash, du musst das nicht so hundertprozentig liquide anlegen. Du kannst zum Beispiel Monifit, wie du es eben gesagt hast, nutzen. Das ist ja 10 Tage und ja, auf 10 Tage kannst du manchmal gar nicht lange warten. Und dann kannst du halt dazwischen den Wertpapierkredit nutzen. Das ist schon ganz praktisch.
Ja, aber um hier gleich mal die Freude an Monifit zu verderben und auch an Bondora. Ich meine, wenn es wirklich so richtig knallt und alle an die Kohle wollen, wissen wir halt auch, was passiert. Also auch ein Monifit und ein Bondora haben in ihren AGBs drinstehen. Teilzahlungen, gibt keine Kohle. Da ist nämlich genau das, was du ja schon gemeint hast, Christian. Der Zweitmarkt bei Mintos, der ist da durchaus liquider. Wenn man halt bereit ist, dann, weiß ich, 5, 6, 7, 8. Keine Ahnung,
wie viel aber Prozent. Das funktioniert auch nicht in Krisenzeiten. Das hat man ja auch zu Corona-Zeiten gesehen.
Das hat funktioniert. Also Bernhard hat das schon gemacht, aber du musstest
ja, ich
halt
habe das damals auch gemacht, aber du musst halt minus 10% oder mehr Abschläge akzeptieren, wenn du schnell raus möchtest. Liquidität ist halt auch sehr plattformabhängig. Also
je nachdem teuer.
Man muss sich halt überlegen, wo man investiert sein möchte. Wenn ich jetzt auf Wire Invest bin zum Beispiel, da ist die Liquidität halt schwieriger.
Null.
Da kommst du halt nicht raus, beziehungsweise die Rückzahlungen kommen schon, aber halt nur langsam oder langsam mehr.
Ja.
Afranga zum Beispiel gar nicht. Da ist ja jetzt mit der neuen Plattform ist ja alles
so,
quasi erst am Ende. Ja, muss man sich halt überlegen, welchen Teil des Peer-to-Peer-Vermögens will man denn liquide haben und welchen nicht.
Aber da finde ich das mit dem Wertpapierkredit nämlich dann ganz nett, weil den kann man ja, wie Lars schon gesagt hat, den kann man ja abstottern, ne? Wenn man da nicht zu sehr in die Vollen geht. Also ich habe mir mal ein paar Beispiele aufgestellt. Wenn man sich 30% des Portfolio beleiht, dann muss nochmal richtig viel passieren, damit man in den Margin Call reinläuft. Ne? Also das ist dann schon nochmal ordentlich Puffer drin und dann kann man den ja auch über Monate abstottern. Klar, es kostet Geld.
30% ist schon viel. Ich habe da eine andere Strategie. Ich habe mir immer gesagt, also ist ja, das kann man ja ganz gut managen. Also ich habe gesagt, ich nehme die Dividenden eines Jahres und das ist dann halt mein Maximalbetrag vom Wertpapierkredit, den ich halt nutzen würde. Oder nicht unbedingt nur die Dividenden, sondern auch P2P-Zinsen. Aber das, was ich halt über ein Jahr sowieso wieder zurückkomme, das würde ich halt maximal nutzen. Aber 30% vom Portfolio wäre schon arg viel, würde ich jetzt versuchen.
Ich meine jetzt eher fast schon meinem CapTrader-Portfolio. Ich habe jetzt ja auch mehrere Portfolios, zum Beispiel Comdirect, da kann ich einen Wertpapierkredit machen, CapTrader kann ich machen, bei Trade Republic kann ich keinen machen, bei Scalable, ich meine es auch noch zu klein, kann ich, also Ja, ich meine jetzt nicht 30% von meinem Gesamtportfolio, das nicht. Aber jetzt bei CapTrader würde ich mich schon trauen, die 30%. Das wären bei mir halt jetzt 30.000, ne, zum Beispiel. Das wäre jetzt eine Summe, die kriege ich, wie du sagst. Ich weiß nicht, ob sie über Zinsen, Dividenden würde ich die nicht über ein Jahr schon hinkriegen, aber ich wäre nah dran.
Ja.
Und wenn ich was anderes liquide kriege bis dahin, ist es ja auch wieder gut.
Was ich cool finde bei Scalable, diesen Werkbankkredit, den kannst du ja auch für alles andere super schnell benutzen. Also wenn du halt diese Kreditlinie einmal hast, kannst du dir die 100.000 da auch runterziehen und, keine Ahnung, bei Mintos investieren. Das ist auch echt ganz, ganz nett gemacht.
Das hat auch mir jemand geschrieben, das wusste ich auch nicht, dass man die Wertpapierkredite zum Teil auch für was anderes verwenden kann. Ich dachte immer, die müssen im gleichen Depot bleiben.
Genau. Wenn du einmal einen Wertpapierkredit hast, prinzipiell, dann brauchst du eigentlich keine Konsumkredite oder musst nicht mehr zur Bank gehen oder sowas, weil du kannst halt immer auf deine eigene Kreditlinie zurückgreifen, die du dann halt wieder zurückzahlen musst. Das ist echt schon ganz nett.
Bei Comdirect sind die ungefähr bei 6%, sehe ich gerade.
Die sind relativ hoch, ja.
Ja. Ist das ein normaler Wert oder ist das schon relativ hoch? Weil Comdirect ist eine relativ teure Bank aus meiner Erfahrung.
Ja, ja, das ist. Oder?
Guck mal, was ich bei Scalable habe, parallel.
Die waren günstiger, meine ich. Und was noch günstiger ist CapTrader.
Definitiv.
Moment, jetzt mache ich dort einen Artikel auf. Wenn ihr das so genau wissen wollt, kann ich euch das mal auch sagen. Ich habe das nämlich recherchiert und ich.
Zinsen werden quartalsweise
4,5 sind es bei CapTrader, 4,5%. Ja, ja.
Das ist schon besser, okay.
IBKR, Basiszins plus Aufschlag. Und bei Comdirect hatte ich da 6,25 zu der Zeit noch, ja. Also die sind auch dynamisch, die passen ihren Zinssatz an.
Hm. Ich kann es hier auf der Scheiß-App bei Scalable leider nicht sehen. Ich sehe nur die Kreditlinie, aber nicht den Zinssatz. Ist auch das Wichtigste. Ja. Interessiert schon der Zinssatz.
Ja, ich habe halt mal durchgerechnet, ne? Also wenn du dann Depot beleihst mit knapp 30%, dann kannst du noch mal einen 50% Drop verkraften, bevor halt irgendwas fällig wird.
Hm.
Und ich meine, es ging schon mal, was ich, 40% runter, dann noch mal 50%. Wow, dann hat es aber auch richtig reingeschlagen.
Ja, aber also ja.
Ja, genau. Genau, ich meine, es geht ja darum, nicht jetzt das Pulver an den Start zu kriegen, sondern dann, wenn es schon mal richtig gerumpelt hat. Und ja, na klar, man weiß natürlich trotzdem nicht, was passiert. Kann auch mehrfach rumpeln.
Also Wertpapierkredit wäre tatsächlich meine letzte Option, die ich ziehen würde. Also da müsste schon wirklich...
Ja, bei mir glaube ich auch, untergehen. Ja.
Ja, ich habe tatsächlich gedacht, weil also an der Corona-Zeit ärgere ich mich, dass ich es nicht gemacht habe, weil das ja so schnell war, dass man da gar keine Chance hatte ohne sowas groß. Also ich habe auch ein bisschen was, aber ich habe so nicht so viel liquide gehabt einfach und dann war es schon vorbei. Ne?
Das war auch mein Problem damals und seitdem parke ich eigentlich immer entsprechend Cash dann auf dem Brokerkonten, damit ich wirklich sofort zugreifen kann, entsprechend, ja.
Aber das kannst du halt mit dem Wertpapierkredit ja sparen dann, weil dann kannst du zuschlagen und deinen Cash hinschieben, ne? So, jetzt haben wir schon ziemlich lange über das Thema gesprochen, aber ich fand es auch interessant. Also für mich waren es auch noch ein paar echt, deswegen Community-Treffen lohnt sich, waren echt noch ein paar neue Erkenntnisse drin. Und ja, fand ich auch spannend, verlinke ich den Artikel in Shownotes. Was ich natürlich auch noch gemacht habe, strebermäßig, das Q3 ist fertig, das ist im Kasten bei mir, das habe ich heute live genommen, Portfolio ist nochmal gewachsen, was nämlich auch ein Stück weiter dran liegt, dass ich tatsächlich außer den Sparplänen alles in P2P gesteckt habe und nicht weiter in den Aktienmarkt, sondern ja, vielleicht dann auch in der Hoffnung, dass, wenn es dann knallt, ich dann wieder eben mehr umschichten kann.
Hm. Also wartest du auf die KI-Bubble, ja? Und dann gehst du richtig steil in Aktien.
Ja, aber richtig steil nicht, aber ich werde auf jeden Fall dann nochmal da dann einen größeren Teil aus dem P2P wieder umschichten, weil ich wollte jetzt eigentlich, ich bewege mich jetzt halt auf die 20% dann auch zu, ne? Und ich wollte eigentlich nicht so weit in die 20% dann auch irgendwann rein, ne? Also wenn es jetzt so weiter wachsen würde. Deswegen.
Bin ich nachher gespannt, was du zu mir sagst, Thomas.
Du bist ja auch ein Spezialist und ein Trader, ich ja nicht. Also ich bin ja so ein ganz langweiliger P2P-Anleger. Ich habe nur zum Beispiel 12,5% Rendite im letzten, also ins XIR von diesem Quartal. Ne? Das ist für mich trotzdem super, 12,5%. Und ja, Cashflow ist jetzt bei 1.200 oder 1.300 im Monat. Auch das finde ich total cool. Das ist ja schon eine Kaltmiete, je nachdem, wo man wohnt, ne?
Hm. Vor oder nach Steuer, obwohl das ja bei 5% keinen
Unterschied macht. Wir reden immer vor Steuern hier. Weißt du, sonst wären das so kleine Zahlen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier 12,5%, 1.300 Euro. Nein, genau. Steuersatz ist individuell und ja, genau. Vorsteuern. Hm. Ja, das war so meine News.
Ja, also nochmal zu der Strategie an sich im Crash nachkaufen. Also bei mir ist es nicht so, also ich würde es nicht umschichten von P2P. Ich habe es aber ein bisschen nicht gemacht. Ist mir einfach zu stressig. Also gerade P2P ist ja auch so ein bisschen der Ruhepol, dann kann man sagen. Gut, kann man jetzt nicht in jeder Krise vielleicht sagen, vielleicht bei der Ukraine nicht so unbedingt und gerade bei der ersten Covid-Krise dann auch nicht. Aber ansonsten, wenn es mal ein bisschen an der Börse drunter und drüber geht, ist es eigentlich ganz cool, P2P zu haben. Also ich leite dann einfach mein gesamtes Cash oben in den Aktienmarkt. Das reicht eigentlich auch. Und alles, was so an Zinsen noch so reinkommt und Dividenden, da kann man schon gut was mitnehmen.
Lars, weißt du zufällig, ob Peer-to-Peer immer noch als Asset-Klasse so unkorreliert ist mit den anderen Asset-Klassen? Das war ja vor ein paar Jahren noch so, aber ist das in den letzten 2-3 Jahren auch so gewesen? Gibt es da irgendwelche neuen Zahlen dafür? Weißt du das?
Nee, also ich wüsste aber auch nicht, was jetzt, also ich hab dir nicht gemerkt, dass jetzt irgendwas Gegenteiliges dafür sprechen würde, dass es jetzt nicht mehr so ist.
Ja, ein bisschen korreliert es ja schon, wie du ja selbst festgestellt hast, beim Zweitmarkt, ne, 10% Abschlag, das ist ja eine Korrelation. Ja. Also
aber man muss ja nicht verkaufen, das ist ja nur für die wirklich
aber der innere Wert. Also
man hätte es ja auch weiterlaufen können. Ja, das stimmt.
Ja, ich hätte eine Aktien auch nicht verkaufen müssen, aber das ist ja das alte Thema. Wir wissen ja gar nicht, was unser Portfolio wirklich wert ist. Ja, wir wissen es erst, wenn es realisiert wird. Also wenn das Kredit zurückgezahlt ist und die Zinsen da sind, erst dann weiß es ist noch 100% wert, plus Zinsen.
Das stimmt.
Ja, ich sehe schon, wir kommen von dem Thema hier nicht weg, aber jetzt lass uns mal hier.
Lars, du hast auch noch was mitgebracht, du darfst auch mal ran.
Genau, zu einer waschechten P2P-News. Ja, ihr habt ja wahrscheinlich auch den Blog gelesen. Ich habe mein zweites P2P-Investment nach Bondora jetzt auf über 100.000 Euro gehoben. Jedoch zu einem leicht höheren Zinssatz, würde ich meinen, und zwar Ventus Energy. Ja, hätte mir das letztes Jahr jemand gesagt, dass ich die Plattform dem Jahr auf dem Niveau führen würde, dann hätte ich wahrscheinlich einen Vogel gezeigt. Aber ja, es gab jetzt hier Sinn für mich, die Chance zu ergreifen, weil die Entwicklung auch echt gut ist von dem Unternehmen. Und durch den Founder-Bonus habe ich jetzt auch viele Projekte, oder die meisten sogar, haben bei 20% per annum. Und jetzt kriege ich monatlich Zinsen von der Plattform, alleine 1.500, 1.600 Euro, schätze ich mal. Und jetzt hoffe ich, dass die Plattform ganz gut durch den Winter kommt und dann ordentlich Gewinne kassiert. Und dann sehe ich dafür 2026 auch so nicht wirklich eine Wachstumsbremse. Ich bin mal echt gespannt, wie es da weitergeht. Ja, Thomas, du bist ja auch bei Ventus und Christian auf jeden Fall nicht.
Ich habe auf jeden Fall nicht den Pulli für 100.000 Euro gekauft.
Ja, das ist eine coole Sache, ja.
Das fand ich schon lustig. Es war auch einer in Karlsruhe dabei mit dem Pulli, muss auch rumflexen natürlich, klar. Komischerweise hat der Kollege nicht die Runde übernommen. Naja, egal, müssen wir beim nächsten Mal vielleicht drüber reden. Nee, also ich habe tatsächlich auch aufgestockt auf 10.000.
Das ist ja auch schon recht viel für dich, ne? Und relativ schnell auch.
Loyalty-Bonus, genau, und relativ schnell. Aber ich habe es ja auch dann, die haben das ja auch gut gemacht, muss man ja schon sagen, die Kollegen da. Mit dem ständigen Vier, ne? Dass du was verpasst. Oh mein Gott. Dann halt Zinsen, war ja klar, die Zinsen werden fallen. Also nur wenn ich jetzt noch mitnehme, dann habe ich die 17er, bald nur noch 16er, vielleicht irgendwann nur noch die 15er.
Bisschen FOMO.
Auf jeden Fall.
Ja. Nicht nur ein bisschen, genau, dann mit diesen ganzen Kampagnen. Und dann dachte ich mir, nee, komm, ich war ja schon bei 7 oder sowas. Eigentlich die 10, ja. Also es ist mir natürlich ein Schluck zu viel, aber unterm Strich, wie du sagst, wenn der Winter gut wird und das Ganze gut läuft, dann bereue ich es nicht.
Ja, ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe, dass alles gut geht.
Ja, ich denke, dann freut das keiner.
Ja, also es ist natürlich, also ich sehe es trotzdem, auch wenn ich weiß, grüß genauso an Martin, dass andere das nicht als Risikoinvestment sehen. Ich sehe es halt immer noch als Risikoinvestment, ganz klar für mich. Aber mein 130.000 Euro Portfolio, 10.000 Euro, das wird schmerzhaft dann für mich auch. Aber es ist halt trotzdem nur ein Teil des P2P-Portfolios, wo es dann betroffen ist und nicht mein ganzes.
Exakt, ja. Also ich werde jetzt auch die Zinsen jetzt sukzessiv abziehen, mir reicht's auch. Aber gut, wenn das jetzt erstmal 2-3 Jahre so geht, dann ist das auch ganz nett. Dann nehme ich das gerne mit und ich denke mal, so lange wird es auf jeden Fall die Party laufen, mindestens.
Ja, es wäre zu wünschen, genau, dass es so weitergeht. In letzter Zeit ist es ein bisschen ruhiger geworden, oder? Das Wachstum, meine ich.
Ja, ich glaube, das liegt ja einmal an der Zinssenkung. Jetzt ist diese riesen Cashback-Kampagne vorbei. Aber ich denke mal, da wird noch so einiges kommen. Das war ja auch gerade, waren sie, glaube ich, gerade auf Jagd nach institutionellen Investoren auf der FinFellers-Konferenz. Ja, mal gucken, was dann noch so zusammenkommt. Vielleicht sind die auch langfristig gar nicht so auf Retail, keine Ahnung. Also das ist ja eigentlich auch nicht das Ziel, dass sie die teure Finanzierung wählen wollen, sondern die wollen ja erstmal ein bisschen Basis haben, damit die halt auch besser an die günstigen Finanzierungen rankommen.
Ja, das sparen sie auch Geld, wenn sie über die...
Ist ja eine Mischkalkulation am
genau.
Ende, richtig?
Ja, genau, richtig.
Und Retail-Investoren machen Arbeit, auch wenn sie 1.000 Euro investieren. Ne?
Ja, also die fragen immer so viel wegen ein paar hundert Euro. Ja,
und dann kommen die Zinsen nicht am gleichen Tag rechtzeitig um 8.49 Uhr rein und dann wird schon sofort Panik gemacht, warum sie erst um 11 Uhr kommen. Puh.
Das ist echt so geil, ja, auch ab 1.000 Euro diese Diskussion. Aber ich habe jetzt eine P2P-Plattform gesehen, die war auch ganz cool, da ist so ein Timer, also da werden auch täglich Zinsen ausgezahlt, da ist so ein Timer, dass man
bei den Zinsen gut geschrieben werden.
3 Stunden noch bis zur Zinsaus.
Und da bleibt genau, immer stehen, eine Minute vorher, pink, pink, pink.
Also sowas, ich habe den Vorschlag an den CEO von Ventus weitergeleitet, dass sie das auch einbauen, weil das ist echt eine coole Sache und da gibt es auch keine Diskussionen mehr, wann die Zinsen kommen.
Ja, ich meine, ich werde nervös, wenn nach 2 Tagen mal nichts da ist oder so vielleicht, oder was ist nervös, aber dann.
Wirklich?
Nee, eigentlich auch nicht nervös. Also wenn die Plattform mal 2 Tage nicht erreichbar ist, würde ich nervös werden, ne? Aber wenn ich mal nicht einloggen kann, mittlerweile bin ich wirklich so, wenn ich mich nicht einloggen kann, dann probiere es halt abends oder am nächsten Tag. Dann würde ich aber auch mal gucken. Dann wird es vielleicht doch doof irgendwann, ja. Aber ich meine, Windows hat jetzt ja angefangen, schon Mails zu schicken, wenn irgendwie Wartungs- oder wenn irgendwas ein Problem ist. Also anscheinend fragen da wirklich viele Leute nervös nach. Vielleicht haben sich da ein paar doch übernommen mit ihrem Investment.
Geh mal stark davon aus, ja.
Das ist ein bisschen
genau. Also das ist wieder das Thema FOMO, was Christian auch eben kurz angesprochen hat. Das ist halt, einige lassen sich da halt einfach auch mitreißen. Klar, jeder Finfluencer ist ja auch dabei.
Das war doch schon immer so. Das ist bei jeder Plattform so, glaube ich.
Weil man ja rauskommt, ne? Durch Early Exit könnten die ja ihren Einsatz ein bisschen reduzieren, aber dann bleibt wahrscheinlich die Gier trotzdem, vielleicht doch toll, ne? Naja, schwieriges Thema.
Aber. Das ist ja auch das Problem bei McLaren, glaube ich, dass da einfach die Gier nach viel Rendite so hoch ist, dass da einige gar nicht mehr objektiv sehen, was da eigentlich passiert. Zumindest ist das mein Eindruck.
Hast du dir das in letzter Zeit genau angeguckt? Genau, weil ich habe es mir auch nicht mehr weiter angeguckt.
Nee, ich bin ja nicht investiert, aber ich habe so ein bisschen, verfolge so ein bisschen, wenn mir langweilig ist, was so in der Telegram-Gruppe so abgeht. Und ja, das wird halt schon ein bisschen interessanter in den letzten Wochen oder Monaten. Und ja, ich habe auch so das Gefühl, dass da irgendwie, also der Kampf zwischen irgendwie die Tumulte irgendwie kleinreden und auf der anderen Seite fragen die Leute aber auch immer mehr auch Detailfragen oder finden irgendwelche komischen Sachen, die man sich schwer erklären kann. Also es ist gerade, glaube ich, eine ganz interessante Phase von der Plattform. Mal gucken, wie, ob die das schaffen, da jetzt irgendwie wieder Ruhe einkehren zu lassen oder ob es irgendwann wirklich implodiert.
Gib doch mal 1-2 Sachen unseren Zuhörern, die vielleicht noch bei McLear investiert sind, raus, was dir so aufgefallen ist.
Konkrete Beispiele kann ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, weil ich bin nicht investiert und habe mich jetzt auch nicht so damit auseinandergesetzt, aber ich merke einfach so ein bisschen.
War nicht irgendwie die Registrierung alle von den Webseiten oder so, dass die von alle von einer gleichen Agentur waren?
Ja, genau,
sowas
gab es richtig. Also gab es ganz, ganz viele Beispiele, wo man erstmal verstehen muss, soll das wirklich so sein oder ist das irgendwie schon ein Red Flag?
Ich habe so ein paar Investio-Vibes gehabt dann, ja.
Ja, genau, definitiv.
Was ja, glaube ich, die haben ja auch ihre Telegram-Gruppe jetzt reglementiert, ne? Also dass man irgendwie nicht mehr kritisieren darf, wenn das irgendwie nicht ordentlich faktenbasiert ist oder so. Dann wird man gleich rausgekickt und da unterhalten sich ja, glaube ich, auch Bots irgendwie untereinander, habe ich auch gelesen.
Da gibt es, glaube ich, ganz viele AI-Bots, die das versuchen, da irgendwie zu beruhigen. Ja.
Und dann diese Krypto-Plattform mit Krediten aus Kenia, 24% Rendite plus 5% Cashback, das ist natürlich
auch. Da kann da nichts schief gehen.
Nein. Weil die waren ja auch persönlich da.
Das ist ja Windows Safe Haven.
Wahnsinn. Ja, ich bin echt gespannt. Also für die P2P-Industrie hoffe ich, dass das kein Scam ist und dass es alles gut geht, weil ansonsten mit, ich glaube, über 45 Millionen mittlerweile.
Ja, 40 Millionen, das ist schon eine Hausmarke.
Das wird auf jeden Fall einen Impact haben.
Ach, schaut euch Juicy Feeds an.
Ja, gut.
Das ist ja noch Kleingeld dagegen.
Das ist wirklich Kleingeld, ja. Aber das war nicht so P2P-lastig, weißt du? Aber
das stimmt. Ein bisschen anderer
Abseits der Szene.
Aber zumindest ist jetzt McLear schon größer als Groupier, oder? Weil die waren, glaube ich, nur bei 30 Millionen.
Definitiv.
Am Ende, wenn ich es korrekt in Erinnerung
30,
habe.
32, glaube ich.
Schon krass, ja.
Gut, ja, ansonsten vielleicht noch 2 Meilensteine habe ich noch erreicht bei meinem Portfolio. 600.000 Euro P2P-Portfolio, mittlerweile schon 620 und 5.000 Euro monatlich aus P2P. Und zuletzt habe ich jetzt sogar die 6.000 einmal geknackt durch Cashbacks und so. Ja, und gleichzeitig aber, ihr habt es ja gesehen, es sind ein paar neue Plattformen, die ist ja auch reingekommen, aber ich habe es trotzdem geschafft, den Aufwand allgemein zu senken, weil ich halt diese ganzen Spielereien wie Mintos-Immobilien, Anleihen, diesen ganzen Mist, wo man halt wirklich echt Zeit reinbuttern muss, die habe ich rausgeworfen.
Was?
Und dadurch ist trotzdem der ganze...
Allen erzählt immer Mintos an, Immobilien, nimmst jede mit, die reinkommt. Und jetzt das? Muss ich das erfahren?
Habe ich auch gemacht, aber dadurch, dass es da kein Auto-Invest gibt und dass sie das so scheiße darstellen, dass das auch irgendwie doppelt ist alles, das nervt einfach nur. Und dann habe ich gesagt irgendwann, nee, das ist mir nicht mehr wert, da ist ständig reinzuklicken und mir dann die Immobilien auch noch per Excel irgendwie rauszusuchen, welche ich jetzt habe und welche nicht und dann für 100
Euro.
Verkauft? Nee, no way. Nee, ich bin noch dabei, alle sind noch nicht weg. Aber teilweise gehen die ja mit Premium weg. Deswegen habe ich die alle mit Premium reingestellt.
Okay.
Und das funktioniert. Ja, tatsächlich.
Wie viel kann man da rausziehen?
Ich habe jetzt alle mit 1% eingestellt.
Ah, okay.
Und davon ist einiges weggegangen. Ein paar nicht. Die stelle ich jetzt noch in 0,5.
Aber gut,
rein.
Du verlierst noch den 0,5%, genau. Also im Endeffekt ist es dann fast null Geschäft.
Genau, ist plus minus null am Ende.
Okay. Tatsächlich, ich habe auch aufgehört. Ich habe jetzt, was ist das, 1800? Also wie viel sind das? 36 dann, ne? Ja, 36 Stück habe ich verschiedene und dann habe ich irgendwie auch keine Lust mehr jetzt gehabt. Vor allem ja auch, weil ja gar nicht so ganz klar ist, werden die jemals verwertet werden oder bleiben die einfach die nächsten 100 Jahre im Portfolio liegen und zahlen dann halt kümmerliche Zinsen.
Ja.
Also die Österreichischen glaube ich schon, die haben ja ein Verfallsdatum, aber die anderen, die lettisch-estnischen...
Das können dann unsere Kinder weiterverwalten.
Kannst du vielleicht mit ins
Genau, ja, genau. Ja, den kann man dann zumindest mal weiter vererben, damit man deinen Gutschein rausziehen kann. Und
da freut sich der Junior, wenn er 18 ist.
Ist cool, ne?
Da muss man natürlich bei dem Thema auch so ein bisschen über das Plattformrisiko irgendwie nachdenken. Ich meine, ja, Mintos ist zwar schon lange am Markt, aber mein Gott, 30 Jahre, das ist echt eine lange Zeit.
Ja, klar.
Wer weiß, was bis dahin noch passiert und wer führt das dann weiter, wenn Mintos mal weg ist? Also,
ja.
Keine Ahnung. Ich traue der Sache nicht bei solchen langen Laufzeiten. Da ist ja Hippokratie, das ist ja gar nichts dagegen.
Ja, genau.
Nee, na gut. Also ich hau die raus.
Interessant, okay. Nee, ich hab's ja noch drin. Ich lasse die jetzt auch liegen. Ich mache jetzt nichts mehr. Lass die mal noch laufen. Mal schauen. Machen die auch keine Arbeit, wenn sie mal da ist.
Genau, wenn es mal da ist, machen sie keine Arbeit mehr, ja.
Deswegen, warum verkaufen? So. Ja.
Gut, da würde ich mal sagen, kommen wir langsam zu Christian, oder?
Wir sind doch fertig mit dem Kaffee jetzt, oder?
So. Ja, war schön mit euch, danke.
War schön, ne? Nein, Christian, schön, dass du da bist. Du darfst jetzt hier ja deinen berühmten Elevator-Pitch machen. Nein, du darfst einfach ein bisschen erzählen von dir.
Okay, okay, ja. Wie gesagt, schön, dass ich da bin. Ich freue mich, dass ich mit euch mal das Kaffee machen kann. Das war jetzt schon ein paar Monate angedacht. Ganz kurz zu mir. Genau, Christian mein Name. Ich bin 41 Jahre jung oder alt. Das ist mittlerweile Ansichtssache, glaube ich. In Peer-to-Peer bin ich seit Januar 2018 investiert. Ganz am Anfang erstmal nur mit einem kleinen Testbetrag, wie bei allen, denke ich. Und dann bereits seit März 2018 mit deutlich mehr Geld. Und ich glaube, das hat mir im Nachhinein auch geholfen, das irgendwie von Anfang an etwas ernster zu nehmen und irgendwie mein Investment besser zu verstehen. Und genau, also seit März 2018, genau, befasse ich mich dann quasi auch recht intensiv damit. Und ja, das ist so ein bisschen zu einer Art Hobby oder Nebenjob für mich geworden. Kostet viel Zeit, aber für mich ist es irgendwie Zeit, die ich dafür gern verwende, weil es zum einen, es macht mir Spaß und zum anderen, ja, kann man damit gut Geld verdienen. Und dadurch, dass ich das relativ aktiv betreibe, fühle ich mich da auch ein bisschen geschützter und kann sehr ruhig schlafen, obwohl mein Peer-to-Peer-Anteil bei ungefähr 50% liegt, also deutlich über der sozusagen 10%.
Aber bevor du jetzt ablenkst, Christian, eigentlich ist es nicht nur dein Hobby, sondern auch ein Stück
genau,
weit auch dein
Beruf,
oder?
Wollte ich auch noch sagen. Genau. Ich bin also vom Beruf Wissenschaftler und das sind natürlich Fakten und Details, auch so eine Art Berufskrankheit, das auch zu prüfen und alles genau zu verstehen. Und ich glaube, das hilft mir hier bei Peer-to-Peer auch so ein bisschen, einfach ein bisschen tiefer reinzugehen und irgendwie ja so einen gewissen Informationsvorsprung zu bewahren. Und das ist auch, was ich später nochmal kurz erwähnen werde, so eine meiner Grundregeln oder die Art und Weise, wie ich investiere, ist sozusagen darauf basierend, genau.
Nutzt du dann ähnliche Datenmodelle? Machst du dann für dich was? Also erfasst du ähnliche Daten? Wertest die aus oder?
Ja, habe ich auch schon gemacht. Ich habe schon selber bei Mintos irgendwelche, die so einige Statistiken dann quasi selber mir zusammengetragen und ausgewertet und so ein bisschen Zeitrennanalysen gemacht. Und ich schaue mir auch, also Beyond Peer-to-Peer ist eine meiner täglichen Quellen, wo ich einfach immer schaue, was passiert und ob es irgendwelche Trends gibt. Also ich prüfe durchaus so ein bisschen die Daten, wenn es von der Plattform halt Daten gibt. Ja, das geht halt bei Mintos sehr gut. Bei anderen Plattformen, die halt nicht so transparent sind, ist es natürlich quasi nicht möglich, zumindest nicht auf der Ebene. Kann man sich anders informieren, aber man kann halt dann etwas schwieriger solche Daten direkt prüfen, aber ja. Das ist dann auch manchmal so ein bisschen Spaß. Das macht vielleicht nicht immer Sinn, das zu machen, aber ja.
Aber bei Beyond P2P jetzt beispielsweise, wenn du jetzt irgendwas siehst, keine Ahnung, der Spike geht hoch bei den Pending Payments, ist dann sofort Verkaufen angesagt oder wie aktiv
ist
das?
Nee, das ist dann eher so ein bisschen, wenn ich irgendwelche Trends sehe, dann ist so ein bisschen, also ist bei mir, glaube ich, intern so ein mehrstufiges System, dann bin ich sozusagen erstmal ein bisschen alarmiert oder beobachte das, woran kann es liegen? Ist es vielleicht einfach nur eine ganz normale Anomalie, die jetzt keine wirkliche Bedeutung hat. Das ist, wie ich auch später sage, glaube ich, in 9 von 10 Fällen ist es dann auch so. Und die Kunst ist dann sozusagen, diesen einen von 10 Fällen zu finden, wo halt etwas absehbar ist, was nicht mehr funktioniert und dann muss man halt irgendwie handeln. Und mein Versuch ist sozusagen, diesen einen von 10 Fällen früher zu erkennen als vielleicht andere, weil ich es halt aktiv betreibe und weil ich im Laufe der Zeit auch, glaube ich, besser geworden bin, solche Signale eventuell zu erkennen oder dann auch mithilfe der Community oder anderen Wissensquellen irgendwie besser einschätzen zu können, inwieweit das irgendwie problematisch ist oder ob das einfach nur so ein Effekt ist, der nächste Woche wieder weg ist, genau.
Bevor wir jetzt zu tief eintauchen, also du hattest eben gesagt 50% genau. P2P, das dürfte dann schon sechsstellig sein bei dir auch, oder?
Das ist sechsstellig, genau.
Ja, also ja, spürbar. Ja.
Genau, und habe ungefähr 25% Aktien, ETFs, Bonds, das habe ich jetzt mal eine Kategorie gepackt. 17% sind ungefähr Immobilien momentan, 7% Krypto. Und mein Cash-Anteil ist
1%.
Ja, der ist vernachlässigbar klein. Der ist viel zu klein, das muss ich normalisieren, das weiß ich auch. Ich arbeite hier, oder ich bin da echt etwas zu extrem unterwegs jetzt in den letzten Monaten, weil ich auch einfach ein paar Cashback-Kampagnen mitgenommen habe etc. Aber das würde ich gerne wieder etwas etwas anpassen. Das ist momentan, fühle ich mich da noch fast unwohl damit. Insofern genau.
Warum? Für was brauchst du den Cash-Anteil? Also ich meine, Lars muss Steuern bezahlen, okay. Aber was hast du für ein Cash?
Ja, also ist eine gute Frage. Also tatsächlich braucht man viel Cash relativ selten, habe ich auch festgestellt. Aber
es hieß ja früher immer drei Gehälter.
Quatsch, das ist für mich. Also, so viel habe ich noch nie gebraucht.
Genau,
ja,
da war ich auch lange unterwegs. Also A, man braucht sich und B, solange man liquide ist, kann man sich Geld leihen zur Not.
Genau, so sehe ich das auch. Aber teilweise hatte ich irgendwie noch 1.000 Euro auf dem Konto und dann sage ich mir halt, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu extrem.
Mhm. Okay, das kenne ich aber auch, ja.
Ja, insofern finde ich, also ich hätte dann schon gern zumindest mal ein Gehalt auf dem Konto, dass man irgendwie...
Habt ihr ein Gemeinschaftskonto, wenn ich so fragen darf? Oder hat jeder ein Konto? Das heißt, du zur Not hat deine Frau ja auch ein Konto, oder?
Genau. Und ich habe auch gute Freunde, die mir auch mal schnell Geld schicken können, das passt schon. Genau, so meine Privatbanken.
Das ist ja cool, ne? Das habe ich jetzt nicht so, aber gut, ja, nicht schlecht.
Aber mit Cash fühlt es sich doch schon immer besser an, also wenn man so ein kleines Polster hat, wo man ein paar Monate mit überbrücken kann. Das so fehlt, ja, irgendwie, ich finde es auch uncool.
Ich wüsste halt, dass ich, wenn ich es unbedingt bräuchte, könnte ich halt relativ schnell irgendwie einen fünfstelligen Betrag innerhalb von wenigen Tagen auch über Mintos bekommen. Insofern fühle ich mich da jetzt gar nicht so bedrängt, dass ich jetzt keinen Cash an sich auf dem Konto habe. Ja.
Und du musst dich dran zurückerinnern, Lars, als Angestellter, da alle 30 Tage oder 31 Tage macht es Ping, weißt du, da ist ja wieder Cash da.
Stimmt, ja, da war was. Wobei bei Mintos ist ja auch nicht so ganz richtig, das kriegst du nur, wenn du nicht in eine AML-Prüfung läufst und dann erstmal wieder einen Monat beschäftigt bist, irgendwelche Dokumente nachzureichen.
Aber die kommen ja normalerweise eher, wenn man Geld überweist. Die kommen ja, glaube ich, jetzt bei Abhebungen, zumindest aus meiner Erfahrung, nicht so häufig. Oder weniger häufig.
Doch, ich glaube schon. Also wenn du einen Großbetrag jetzt einfach mal so abziehst, kann dir das auch passieren.
Echt? Okay.
Aber ja, weniger häufig mag sein, ja, keine Ahnung. Da ist keine Studie geführt. Ja, sag mal, deine Immobilien, was hast du denn da? Ist das Mintos-Immobilien oder?
Nee, das ist eine richtige Immobilien, die vermietet sind. Genau.
Okay.
Das ist jetzt einfach mal so pro forma ausgerechnet, was so theoretisch der Verkaufswert wäre, ob der realistisch ist, ist jetzt mal dahingestellt.
Also mehrere sogar, du bist sozusagen Immobilien-Mogul.
Ja, Mogul würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist also sehr, es ist nichts Großes, aber ich wollte halt damals so ein bisschen meine Diversifikation sozusagen vorantreiben und mal schauen, inwieweit mir diese Asset-Klasse gefällt. Und da habe ich damals...
Und? Macht das nicht
Arbeit? Es macht so viel Arbeit, ja. Ich bin also, glaube ich, es kommt immer sehr aufs Objekt drauf an. Es gibt gute Objekte, da passt das schon. Dann gibt es aber halt auch so, ja, das Thema Schrottimmobilie, wo die halt einfach Arbeit machen, wo es das Ganze eigentlich nicht wert ist. Und ich werde die, glaube ich, auch, oder überlege halt auch dann zu verkaufen, auch innerhalb der 10 Jahre, weil ich einfach feststelle, dass mir das alles so kompliziert wird und zu viel Zeit einfach frisst. Und einfach auch zu nervig ist.
Ach so, stimmt, da hat ja die Haltefrist, ne? Mhm.
Aber genau. Ist gerade so ein aktives Thema, wo ich schaue, wie ich das am besten mache, weil ich feststelle, dass diese ganzen verschiedenen Asset-Klassen, dass die halt dann manchmal doch auch mehr Zeit fressen, als sie eigentlich sollten. Und insofern ist manchmal das Thema das Leben vereinfachen durchaus einen Gedanken wert.
Durchaus. Mhm. Du hattest gesagt, Aktien, ETFs und Bonds. Hast du wirklich noch Einzelbonds dann im Portfolio?
Ja,
oder?
Ich habe so ein paar Peer-to-Peer-Bonds, die habe ich da jetzt einfach mal auch mit reingepackt.
Ah.
Genau.
Okay. Aber nur solche, so nicht noch ein breiteres Bond-Portfolio?
Nee, bisher nicht. Nee. Und ich bin da, eigentlich will ich auch in Einzelaktien, will ich auch eigentlich nicht mehr so investieren. Ich finde, das ist für mich zu viel Gambling. Das verletzt so ein bisschen meine eigenen Investmentregeln, auf die ich nachher nochmal eingehe. Insofern versuche ich mich eigentlich so von Einzelaktien zu verabschieden, weil ich einfach festgestellt habe, dass das ja manchmal sehr gut geht und manchmal komplett in die Hose geht. Und ich glaube, es ist einfach nicht meine präferierte Asset-Klasse, so Einzelaktien.
Mhm. Ja, kann ich verstehen. Ja, ist auch eine Menge Arbeit einfach.
Und wie gesagt, da gibt es viele Leute, die da viel mehr Kenntnis und Zeit investieren, um genau die Aktien zu finden, die eventuell wirklich Potenzial haben. Und ich bin da einfach nur einer von den vielen, die mitschwimmen und die letztendlich dann irgendeine Bauchentscheidung oder eine emotionale Entscheidung treffen. Und das ist einfach nicht mein Investmentansatz. Deswegen sind Aktien für mich, wenn es jetzt nicht komplett datengetrieben ist und irgendwie auch mit irgendeinem gewissen Informationsvorsprung versehen ist, ja, bin ich einfach nur einer von vielen. Und das ist deswegen aus meiner Sicht, passt das für mich einfach nicht so perfekt.
Das ist ja auch echt cool. Das Coole an P2P, dass du halt, das sind ja alles noch ziemlich kleine Buden. Also, und da, du kriegst halt einfach Kontakte zum CEO und kannst mit dem Telegram schreiben. Was kannst du jetzt mit dem CEO von McDonald's?
Richtig. Nicht.
Schon nie einen Informationsvorsprung kriegen bei McDonald's.
Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Bitte schwer.
Unwahrscheinlich. Dann wäre es ein Insider-Trade, genau. Kann ich gut auch nachvollziehen. Aber natürlich ist es jetzt interessant, warum du trotz 50% gut schläfst. Ist das jetzt, weil du deine Diversifikation so hoch hast oder weil du denkst, du hast alles so gut im Griff?
Ja, ich denke, ich habe alles gut im Griff. Das hast du gut formuliert. Ich würde mal sagen, also die 50%, das war natürlich nicht von Anfang an so. Das hat sich jetzt so entwickelt im Laufe der letzten Jahre und ist auch eigentlich immer größer geworden. Und ich weiß auch, dass das relativ viel ist und dass ich das auch definitiv nicht weiterempfehlen würde. Für mich funktioniert es gut seit mehreren Jahren und ich, dadurch, dass ich das so aktiv betreibe, habe ich zumindest subjektiv das Gefühl, dass ich die Oberhand habe. Und wenn ich merke, dass sich die Industrie in einer Art und Weise verändert, dass ich diesen Informationsvorsprung beziehungsweise dass einfach der Return nicht mehr so gut ist, wie er jetzt noch ist, dann würde ich da auch definitiv abbauen. Ich habe, glaube ich, langfristig wird es, glaube ich, nicht so hoch bleiben. Momentan, seit 2024 wieder, funktioniert das alles sehr, sehr gut und es gibt auch relativ wenige Probleme. Und ich nutze es im Endeffekt jetzt einfach noch so lange aus, auch relativ aggressiv, wie ich das Gefühl habe, dass es gut ist. Und irgendwann wird auch der Punkt kommen, wo ich sage, okay, jetzt ist mir das Risiko wieder zu groß und dann nehme ich auch wieder was raus. Das ist bei mir super dynamisch. Also das kann nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussehen.
Mhm. Wenn man so sieht, ich meine, du sagst ja selber, Mintos hast du extrem viel investiert von dem Portfolio, ne? 60% bei Mintos. Lars hat eben schon ein bisschen geungt, was ist, wenn Mintos den Bach runtergeht. Ne?
Das ist ja klar, was das Plattformrisiko, das ist natürlich nicht null. Ich sehe das Plattformrisiko in den nächsten 2-3 Jahren allerdings als sehr gering an, muss ich sagen. Und
ich meine, Mintos muss jetzt einen Bond geben, einen eigenen.
Da wäre, ne?
Ja, ich habe auch investiert in Mintos Bond voll,
tatsächlich. Das macht mir auch ein bisschen Sorgen.
Ja. Wirklich? Ich habe die Aktien investiert damals, was ist Aktien? Bei Cidas oder sowas, keine Ahnung, werde ich nie Geld
sehen. Die Mintos Bond, die kann ich innerhalb von einer Stunde verkaufen, das ist überhaupt kein Problem, denke ich. Also das ist eher so ein 12%.
Solange es Mintos gut geht, auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, der Vorteil bei Mintos ist einfach, es gibt da so viele Investoren und auch viele Leute, die... Also du kannst ja jeden Schrott verkaufen, ist einfach so.
Ja, das haben wir ja bei dem Bond festgestellt, Lars. Kannst du noch erinnern, welcher war das? Diesen
Auga, genau, zu 14%.
Die Auga-Anleihe.
Genau.
Den mit Abschlag verkauft habe, dummerweise, obwohl man dann sogar Aufpreise
kriegen
könnte.
Ja, das meine ich halt. Das kann man sich schwer vorstellen, aber du kannst halt wirklich fast alles zu fast, also fast ohne Aufpreis verkaufen. Und ich denke nicht, dass das nächstes Jahr anders sein wird.
Asymmetrisch.
Und das ist, deswegen fühle ich mich da halt auch relativ sicher. Und wenn Mintos jetzt in 2 Jahren irgendwie, wenn es Mintos schlechter gehen wird, habe ich, denke ich, dadurch, dass wir als aktive P2P-Investoren das auch relativ früh merken, oder das kommt ja nicht von heute auf morgen, hat man da auch genügend Zeit, um noch zu agieren, denke ich zumindest. Also ich kann dir in 10 Jahren sagen, ob ich recht hatte, aber ist zumindest mein Gefühl. Und insofern fühle ich mich da auch mit einem 6-stelligen Mintos-Investment relativ gut.
Ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn man jetzt mal die ganzen Kreditgeber anschaut, die in der Vergangenheit in den Bach runtergegangen sind, dann haben sie ja viele Sachen schon vorher angekündigt. Man konnte oft noch tagelang auf dem Zweitmarkt irgendwas machen, bevor alle realisiert haben,
es geht wirklich bergab. Wie gesagt, in 9 von 10 Fällen bin ich da auch ohne Verluste rausgekommen, aber natürlich erwischt jeden mal mit so ein bisschen Geld, aber ganz viel kann man rechtzeitig noch aus. Genauso ist das ja.
Das heißt, du hast kein Vovo in deinem Portfolio?
Doch, ich habe noch 50 Euro, glaube ich, im Vovo im Portfolio, weil ich da natürlich auch ein bisschen gegambelt habe in den letzten Tagen oder Wochen, bevor Vovo implodiert ist. Viel auf dem Zweitmarkt gekauft, verkauft. Also ich habe da noch ein bisschen Geld damit gemacht und die 50 Euro, die bin ich dann am Ende nicht mehr losgeworden, aber das ist im Endeffekt auch egal.
Krass, das heißt, du hast auch schon bei strauchelnden Kreditgebern gehst du sogar hin und kaufst dann die super hohen Abschläge und stellst du dann etwas weniger hoch ein?
Genau, dann kann man so eine 5% Marge noch mitnehmen oder so und das machst du dann 10-mal und dann, hast du auch ein bisschen Geld gemacht.
Das muss man sich auch trauen. Gratulation. Ich habe mir bei Viventor damals die Finger so verbrannt mit den A40-Krediten und seitdem habe ich das nicht mehr so angehört.
Also ich habe jetzt nicht mit sehr viel Geld gemacht, da geht es eher, das machst du halt mit ein paar hundert Euro und das Spiel kannst du ein paar Mal spielen, bevor es nicht mehr funktioniert, aber du hast jetzt nie so eine riesige Exposure, weil du das hier immer wieder relativ schnell umsetzt und verkaufst.
Polierst. Polierst das Ganze. Ja, spannend, die richtige Hand ist nicht, wir haben natürlich nicht alle, aber ich habe es auch gemacht, du hast es auch, das weiß ich. Das Thema natürlich mit Cashback, ne? Wenn man es Cashback gibt, dann sofort kaufen und dann auch gleich wieder mit etwas weniger im Zweitmarkt einstellen, hat ja auch lange funktioniert, ne? Aber mit dieser Negativrunde, das kannte ich noch nicht, das fand ich jetzt spannend.
Das habe ich zu Corona-Zeiten, da war es ganz extrem.
Wirklich dann nah dran.
Ja, genau. Also im März 2021, im April, das war so die goldene Zeit bei Mintos für mich, da konnte man wirklich so viel kaufen.
Ich habe gekauft da halt, aber nicht wieder verkauft, ich habe nur gekauft. Ja. Das war halt Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, dass man das ja auch so machen könnte.
Ich weiß noch, ich hab da damals in einem Tag, das war so verrückt. Also ich war eigentlich arbeiten und ich habe auf Arbeit aber nichts anderes gemacht, als wirklich alle 5 Sekunden den Zweitmarkt aktualisiert, um dann Sachen zu kaufen. Ja, das war wirklich nur ein Tag, wo das so extrem war.
Kein Unterforschungsstandard, Deutschland geht den Bach runter.
Da, ja, an dem Tag nicht. Ne? Und dann konnte man halt wirklich...
Lass mich raten, bei dem Arbeitgeber arbeitest
richtig.
Du nicht mehr.
Okay, da geht's ja.
Und da habe ich an dem Tag so diabolische, das war jetzt Zufall, aber 666 Euro Zweitmarktgewinne gemacht. Das war irgendwie total der coole Zufall. Und also das war echt verrückt damals. Und das war irgendwie, ja. Also ich war auch schockiert, dass das so gut klappt. Und deswegen, ja, habe ich mir dann auch so gesagt, okay, wenn das so gut klappt, warum macht man das nicht einfach noch ein paar Mal mehr, solange bis es einfach nicht mehr klappt?
Ja, ich habe die mit Abschlag gekauft und dann wurden sie dann auch relativ bald zurückgekauft. Also ein Gewinn war das auf jeden Fall, aber das ist natürlich dann schon mal eine andere Nummer, was du dann da durchgezogen hast. Spannend, ja. Coole Sache.
Genau.
Nicht schlecht, ja. Was hast du denn sonst noch in deinem Portfolio? Du hast jetzt gesagt 60% Mintos. Was ist der Rest?
Wein sind 20% momentan. Afranga sind ungefähr 15%. Jetzt seit neuestem.
Ja, aber was passt wie Invest in dein Beuteschema? Da gibt es ja gar nicht viele Zinsen.
Ja, ich weiß. Oder? Also das ist so ein bisschen mein Safe Haven, ja. Das ist so mein...
Es ist sicherer P2P.
Genau. Das ist halt, macht halt auch wenig Arbeit.
Was nimmst du da? Die langlaufenden oder die kurzlaufenden?
Ich nehme nur die 13er. Genau.
Okay, alles andere wäre ja dann auch wieder schlecht.
Die werden aber viel schneller zurückgezahlt, als man das erstmal denkt. Insofern, ja, kommen da auch jeden Monat ein paar Tausend zurück. Und also es ist jetzt gar nicht mal so gebunden, wie man vielleicht denken wird, wenn man jetzt sieht, dass die Kredite ein Jahr laufen, weil du bekommst halt den Hauptbetrag auch teilweise schon nach einem, zwei Monaten wieder zurück, so zumindest zum großen Teil. Also, ja.
Das heutige P2P-Café wird gesponsert von Wireinvest. Die lettische P2P-Plattform, die existiert schon seit 2016, ist reguliert und bietet Asset-Backed Securities aus den Ländern Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien an. Investoren der Plattform Wireinvest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Die aktuellen Konditionen, die sind äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr problemlos 13% Rendite und könnt wahlweise per klassischem Autoinvest oder vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen. Seid ihr noch nicht auf Wireinvest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Shownotes. Und nun zurück zum Peer-to-Peer-Café.
Kennen wir ja von Mintos auch, dass die Kredite niemals so alt werden wie. Vielleicht die Hypokredit vom Lars, das weiß ich nicht, aber alles, was vernünftig Zinsen zahlt, wird niemals so alt wie Sandschwein.
Ja, wie gesagt, der Franga ungefähr 15%, aber halt durch diese 16% Aktion dieses Jahr. Seit neuestem auch Launch, etwa 10%, wo ich jetzt tatsächlich auch mich entschieden habe, einzusteigen, auch nach dem Besuch und so ein bisschen mein Risikoportfolio innerhalb der Peer-to-Peer-Klasse. Genau, dann habe ich wie viele noch eine kleine Kraut-Ester-Leiche im Keller, die hoffentlich noch einmal zappelt irgendwann Ende diesen Jahres.
Da hast du dich nicht getraut, oder? Zweitmarktgeschäfte zu machen, weil das wäre ja, da haben ja auch ein paar sich eine goldene Nase verdient.
Ich habe noch ein paar Sachen verkauft auf dem Zweitmarkt, aber nur, dass ich einfach noch ein bisschen Geld wiederbekomme. Aber ich bin fast bei Null bei Crowdester, aber ja, nicht ganz, aber das ist im Endeffekt ein bisschen Lehrgeld, was ich bezahlt habe, das passt schon. Genau, bei Swaper und Ländermarket bin ich ausgestiegen, da war ich zwischenzeitlich mal investiert. Genau, aber ansonsten ist, wie gesagt, meine Allokation sehr, sehr dynamisch und ich bin mir sicher, dass das nächstes Jahr schon wieder ganz anders aussieht.
Warum bist du bei Ländermarket ausgestiegen? Bei den schönen 18% dann? Das ist doch eigentlich deine
Beute. Nee, das war mir zu heikel mit Credit Star und auch zu unflexibel. Ich investiere Credit Star nur auf Mintos und das ist mittlerweile auch mein größter Loan Originator tatsächlich seit Mai diesen Jahres wieder, nachdem die Refinanzierung geklappt hat.
Und da gibt es ja nur 15% aktuell oder so.
15,5, aber mit zwei Sicherheiten, die ich auf Ländermarket nicht habe und insofern ist das für mich, verzichte ich sehr gerne auf 2,5%, weil ich zwei Sicherheiten habe, die mir im Notfall auf Deutsch gesagt den Arsch retten.
Was versichern?
Einmal der Zweitmarkt und einmal, dass Mintos an sich in einer ganz anderen Position ist, Credits da gegenüber und ordentliche Verträge hat und sozusagen auch im Interesse von Mintos und auch den Investoren dann Druck machen kann. Und Credits da, glaube ich, Mintos auch als sehr wichtige Plattform erachtet. Und insofern denke ich, dass noch genau.
Noch, ja.
Der Lars hat dafür sorgt, dass noch mehr Monifit-Jünger an Bord kommen.
Ja, ich glaube, Monifit ist auch schon ziemlich wichtig geworden, tatsächlich.
Ja. Dahin geht die Reise. Ich glaube, genau.
Credista hat auf jeden Fall die gelbe Karte gekriegt von Mintos beim letzten Mal. Und ich glaube, nochmal können sie sich das nicht erlauben, was sie gemacht haben. Ich denke auch, das ist eigentlich schon ganz gut, was sie da jetzt in der Hand haben, denen gegenüber. Aber ja, Lounge nochmal zurück, das hat mich ja gewundert. Also du warst ja sehr, sehr kritisch, Lounge gegenüber, dass du da eingestiegen bist. Hätte ich ehrlicherweise vor der Reise nicht erwartet.
Ich ehrlicherweise auch nicht, aber ich hatte dann doch einen ziemlich positiven Eindruck, also von Harold und generell den, also Tampadana an sich. Natürlich Fingler als großer Risikofaktor. Das ist halt auch, warum ich sage, Lounge ist so meine Risikoplattform. Und trotzdem, hat das für mich dann trotzdem ausgereicht, um zu sagen, ich investiere hier Geld, weil ich sehe das auch gar nicht mal, also zum Beispiel Mintos ist für mich nicht eine Plattform. Mintos sind für mich in meinem Fall ungefähr 15 Kreditgeber, in die ich investiere und ich betrachte jeden Kreditgeber als eigene Allokation. Deswegen ist Lounge und auch Afranga und Y-Invest für mich übertragen gesagt einfach nur ein weiterer Kreditgeber, zu in groß, den ich investiere. Oder? Also CreditStar von mir ist auch, ja, Delphin oder Elving etc. Also das sind einfach nur 10%, die in Lohn stecken, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind, aber dadurch natürlich auch eine bessere, mit einer höheren Verzinsung. Und momentan denke ich noch, dass das noch gut gehen wird und auch noch nächstes Jahr, denke ich. Also ich werde es wahrscheinlich sogar noch ein paar Monate behalten und werde mal schauen, wie sich Fingler so entwickelt und wie es mit dem Thema Transparenz aussieht und wie sich Fingula als Gruppe generell macht und auch wie es dann in Malaysia mit der Lizenzierung weitergeht und mit den strengeren Kriterien bezüglich der Gebühren. Also mal abwarten. Ich bin da auch sozusagen aktiv am Folgen und ja, bei Lounge kommt man ja relativ schnell raus. Insofern, genau.
Ich mache mir da jetzt auch gar nicht mal so die großen Sorgen. Aber ich glaube, Christian, wir beide müssen keine Hellseher sein, um zu wissen, dass Fingula wahrscheinlich nicht transparent werden wird. Ja, genau.
Ich erwarte es auch nicht.
Was mich noch interessiert, ihr seid ja beide schon etwas länger investiert. Ich bin jetzt nur so ganz so lange bei Lounge. Wann wird man denn die Rendite auch sehen im Portfolio? Also wann müsste ich denn auf die 14% kommen? Weil ich bin noch nicht dabei, bei 10, glaube ich, aktuell.
Bei mir, das läuft auch alles bei mir sehr langsam an. Ich denke mal 2-3 Monate mindestens.
Und warum?
Ja, weil du halt am Anfang...
Ja, aber das sind alles so Kurzlauf.
Ja, aber du hast am Anfang halt auch viele verzögerte Kredite, die ja natürlich erstmal ausgezahlt werden müssen oder halt Buybacks nach 30 Tagen. Also das normalisiert sich, denke ich, im Laufe der Zeit.
Lars, du bist doch schon lange dabei, oder? Du bist doch schon länger mit deinem Las Vegas dabei, oder nicht?
Ah ja, ich bin 23 eingestiegen im Dezember und ich bin bei 15,95.
Okay, bei dir hat es sich hochgeschafft. Ich bin jetzt bei 9,92, also gerade mal 10%.
Ja. Aber das ist ja normal, dass ein paar Monate schon, dauern. Das ist normalisiert, ja.
Ja, gut, ich hätte jetzt nur bei so Kurzläufern gedacht, dass es schneller geht. Und dadurch, dass ich am Anfang auch ein bisschen Cashback gab, das eine Cashback-Programm habe ich vergeigt, da habe ich die Hälfte in die falschen Kredite investiert.
Du bist auch so gierig, ne? Muss immer alles sofort sein bei dir.
Ja, klar.
Mann.
Peer-to-peer und Gier, das passt gut zusammen, ja. Das war damals schon so und ist heute auch noch so, glaube ich. Also deswegen haben die Leute damals auch in Investio und diese ganzen 20%-Plattformen investiert. Das war ja größtenteils einfach nur Gier und gefühlt ist es heute nicht anders.
Ja.
Es sind wieder neue Investoren, die das damals nicht mitgemacht haben. Also es ist interessant, das so zu sehen, aus so einer älteren Investorenperspektive, die so diese erste Pleitewelle schon mal mitgemacht haben. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Lars.
Das zweite ist in der Schweiz, genau.
Ja, es geht mir schon so, wobei ich mich frage, ob wir überhaupt nochmal so eine Pleitewelle wie damals sehen können, dadurch, dass halt viele Plattformen jetzt einfach reguliert sind. Und selbst die nicht reguliert sind, dass die auch ziemlich darauf achten müssen, dass sie sich ihren Ruf nicht versauen und deswegen halt auch einfach mehr richtig als falsch machen müssen. Ansonsten war es das sowieso.
Viel transparenter, wenn ich daran denke, sowas wie Jahresberichte oder so, ne?
Ja, es wäre damals Wilder Westen, das ist ja
Statistiken, wo man sehen kann, wie das Ganze wächst und so. Also das gab es ja alles gar nicht. Das war ja damals, weißt du noch, damals, Lars.
Genau, einfach Website online schalten. Ich meine, heute gibt es immer noch solche Sachen, wie zum Beispiel Livonia oder jetzt ja die Ablegerplattform Livo Systems. Der baut ja jetzt Drohnen ganz neu und targetiert deutsche Anleger.
Aber die sind wahrscheinlich winzig,
solche
oder?
Sachen gibt es natürlich immer. Genau, die sind winzig und die werden auch nicht groß, weil einfach auch sich niemand mehr für die interessiert, weil das einfach zu heiß ist, auch für Publisher jetzt irgendwie da großartig jetzt drüber zu schreiben oder Affiliate-Provisionen einzukassieren. Ich glaube, der Markt hat sich schon gemacht. Ich glaube nicht, dass wir eine Pleitewelle nochmal sehen werden. Vielleicht vereinzelte Plattformen aber dass es jetzt irgendwie 6-7 Scams wie damals parallel fast gibt.
Aber die Frage ist zum Beispiel nochmal das Thema McClare, 40 Millionen. Damals, ich weiß nicht, wie groß war Investio und die anderen Scam-Plattformen. Was war da so die Summe, was verloren wurde? Waren wir da bei 100 Millionen oder das war doch weniger, oder?
Ja. Insgesamt, ja, wenn dann alles zusammen höchstens, ja. Nee, es war nicht so viel, was nicht, glaube ich nicht.
Aber das ist ja weniger als das, was bei Mintos in der Recovery ist. Also ist ja auch im Grunde nichts.
Das stimmt.
Ja gut, bei Mintos gibt es aber noch
Hoffnung. Teils, ja.
Da gab es keine mehr.
Kommt auf die Kreditklima an.
Die Hälfte von den 100,
wenn man, wo wohnt Quico
also noch? Die Hälfte von den 117 Millionen sind, denke ich, definitiv verloren. Mindestens die Hälfte, würde ich sagen.
Genau. Esteco, das gleiche Thema, ja. Also es ist schon ganz schöne Summe, die da auch
Esteco verloren ist. Schon ganz schön verbrannt worden, Geld, ja. Und noch wird noch verbrannt werden. Ich meine, das müssen sie erstmal festschreiben, dass das Geld weg ist. Das traut sich ja keiner.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, genau.
Naja, und ich meine, das sind ja auch schlechte Zahlen, will man halt auch nicht hinschreiben. Deswegen lässt man es halt noch so lange, wie es nur irgendwie geht, offen. Und ich weiß gar nicht, ob es irgendwelche rechtlichen Bedingungen gibt, dass man das in die Bücher als abschreiben muss. Da kann ich es ja offen lassen. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Schlecht für uns deutsche Investoren, die in deutsche Projekte investiert haben, aber so ist.
Das erste ist ja zurückgekommen mit -50%. Da waren ja alle ganz happy. Mal gucken, wie die nächsten so. Aber das ist, glaube ich, so der Maßstab, den wir erwarten müssen bei den Krediten. Aber 50% abzuschreiben, das ist erstmal nie falsch. Ich mache ja sogar 100, ja, um ganz konservativ zu bleiben. Aber auf jeden Fall sollte man sich die P2P irgendwie schön rechnen. Wenn Projekte seit einem Jahr oder so nicht mehr zahlen, dann sind die einfach
definitiv
weg. Erstmal.
Davon muss man ausgehen, ja. Vor allem, wenn es dann halt noch eine komische abgehalftetes Schloss ist oder so, was man nicht verwerten kann, dann schlecht. Gut, so, jetzt haben wir ja deine ganze Plattform schon durch. Wegen Swobber bist du wahrscheinlich wegen Cashtrack raus oder warum bist du da raus?
Nee, da bin ich in Corona-Zeiten raus, weil mir das zu heiß geworden ist und weil ich mich da nicht mehr sicher gefühlt habe.
Ja, kann ich auch verstehen.
Und die sind ja auch in Corona fast implodiert. Insofern war das jetzt gar nicht mal so unverständlich, das damals zu tun, auch wenn sie überlebt haben. Aber ja, damals ging es ihnen halt noch nicht so gut und die Transparenz war ja damals auch noch nicht so hoch.
Die haben auch gut aufgeholt.
Ja, definitiv.
Das Witzige war ja bei Swapper, dass man erst, glaube ich, 2 Jahre später erfahren hat, wie schlecht es wirklich während Covid ging. Da wären alle voll auf die Fresse geflogen. Das ist echt, naja, Thema Transparenz wieder.
Ja, das ist ein Fluch und Segen. Weißt du, wenn damals vielleicht das bekannt gewesen wäre, dann wäre halt auch noch der letzte Rest ausgestiegen und dann wären sie halt wirklich weg gewesen. Haben wir ja auch schon öfters diskutiert, der Punkt. Ne? Wenn man zu früh Panik verbreitet und die Leute steigen massenhaft aus, dann ist es halt der letzte Signal eventuell.
Der letzte macht das Licht aus.
Ja, das ist richtig.
Ja. So, wenn die Lemminge losrasten, dann war's das, ne? Weil es mit den Lemmingen ja gar nicht stimmt, habe ich letztens gelernt, aber es ist ein ganz anderes Thema.
Echt, da gab's so die Spiele, die sind doch da immer.
Ja, das war, glaube ich, Disney oder so. Jemand hat das gebracht mit den Lemmingen über die Klippe, aber die haben sie anscheinend über die Klippe geschubst oder sowas. Also die machen das nicht von Natur aus. Aber ich wollte nicht über Tierleben, über Brems Tierleben reden, sondern wir wollten mit dir reden, Christian.
Also, wer wäre bei Launch wahrscheinlich ähnlich, wenn da auf einmal alle irgendwie weggehen würden? Die sind ja so krass fremdgehebelt, die hätten, denke ich, da auch Probleme, das Business irgendwie so weiter wachsen zu lassen, wenn da das ganze Investorengeld auf einmal weggeht.
Ja, ich denke, viele, die halt von einer Finanzierungsquelle abhängig sind, für die ist das alle ein Problem. Ne? Deswegen denke ich auch ganz, ganz gut drauf zu gucken ab und an, woher die Finanzierungen kommen. Finde ich auch ganz ordentlich, wenn die eine Anleihe haben und bei Mintos und noch woanders sind. Fand ich schon immer ganz gut.
Oder das Familienbüro, nicht wahr, Lars?
Achso, ja.
Will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber ja.
Ach so. Das letzte Familienbüro hatten wir bei Income, oder? Danach gab es auch ein Familienbüro dahinter. Der Doktor, ein deutscher Doktor. Erinnerst du dich, Lars?
Ja, der Dr. Kaufmann oder so hieß er, glaube ich.
Ja, genau. Da gab es auch ein Familienbüro im Hintergrund, das dann die Finanzierung reingepumpt hat.
Ah.
Gut. Sollen wir mal über deine Strategie noch ein bisschen reden, oder?
Ja, können wir machen, ja. Genau.
Mintos, was machst du denn bei Mintos? Wir haben es schon gelernt, wenn die Krise ist, dann verkaufst du auf dem Zweitmarkt die Kredite, die andere verkaufen.
Also das hat früher funktioniert, mittlerweile durch die Gebühr halt nicht mehr ganz so. Ich denke, meine Mintos-Strategie ist halt so eine, ich habe mehrere Strategien. Das ist so ein, wie soll ich das am besten ausdrücken? Verschiedene kleine Sachen, die dann halt in der Summe dann, denke ich, irgendwie einen Unterschied machen. Also zum einen, wie gesagt, aktives Management, was halt auch, das will auch nicht jeder machen und das ist auch etwas, was teilweise auch einfach nervt. Aber wie gesagt, mir macht es noch Spaß. Aber dass dieses informiert bleiben ist vor allem bei Mintos, finde ich, sehr wichtig, um halt diese ganzen faulen Äpfel da irgendwie frühzeitig zu erkennen. Und im Endeffekt ist es alles, also ich sehe das alles sehr, sehr probabilistisch, ja. Also man erhöht damit die Wahrscheinlichkeit, dass man weniger Verluste erleidet und man erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man bessere Zinsen bekommt oder einen besseren Return bekommt. Nichts ist absolut, das ist immer nur so eine Art, es ist wie so eine Gleichung einfach. Und zum Beispiel, was aus meiner Sicht viele Anleger bis heute nicht so ganz verstehen oder was irgendwie in den Köpfen noch so ein bisschen falsch ist, ist auch dieses Thema, dieser Risikoscore, den Mintos auch bereitstellt, ja, den viele irgendwie so als absolute Zahl sehen. Eine hohe Zahl bedeutet, das ist sicher, eine kleine Zahl bedeutet, dass es mein Geld ist komplett weg oder gefühlt ist das sehr, sehr schnell weg oder es ist super gefährlich. Und das ist aus meiner Sicht, also das stimmt halt so einfach nicht und das ist einfach nur eine Metrik, die versucht, das relative Risiko so ein bisschen einzuordnen. Und auch ein guter Score kann kann bedeuten, dass ja der Anbahner in Probleme bekommt. Wahrscheinlich ist es dann einfach so, dass mehr Geld zurückkommt. Aber auf der anderen Seite kann auch sein, dass so Sachen wie Finclusion, die halt seit Jahren irgendwie gefühlt am Abgrund schweben, trotzdem überleben und gute Returns bringen. Also diese Scores sehen viele aus meiner Sicht zu absolut und orientieren sich zu sehr nur an diesen Scores, weil halt eine 9 erstmal sicher klingt, aber man muss halt immer wieder sich so im Kopf behalten, dass natürlich das eine Business-Strategie von Mintos ist, diese Scores auch irgendwie möglichst optimistisch darzustellen, weil Mintos natürlich auch sich selber gut verkaufen möchte und es ist eine 9 ist trotzdem eine Junk-Bond-Kategorie, ja, also es ist trotzdem irgendwie höchst Risiko, auch wenn eine 9 natürlich erstmal grün und sicher aussieht, aber es ist halt alles andere als sicher und das muss man sich, denke ich, ab und zu immer wieder so in den Kopf bringen, dass natürlich das, die Plattform oder das Business an sich auch da eine gewisse Motivation hat, wie diese Scores verteilt werden und wie man die skaliert oder wie man die auch normalisiert.
Ja, wir haben ja nämlich auch für ein paar, du hast ja ein paar Anleihen, also da gibt es ja auch Ratings, für ein oder zwei gibt es ja und dann kann man die ja schön gleichsetzen.
Ja, für die Bonds, ja, genau.
Also ich weiß gar nicht, genau, welcher Bond hat, ich glaube, Jute hat ein Rating.
Hat's, nee, Jute hat eins, echt?
Das ist ganz neu.
Ja, genau, das ist ja momentan noch, das ist ja AI-Rating, also es wird sozusagen nicht von Menschen erstellt, sondern das wird über spezialisierte LLMs erstellt, die halt gewisse Kennzahlen gefüttert bekommen und dann, genau, das...
Das interessiert uns ein wenig, aber wer hatte denn ein Rating? Es gab nämlich mindestens ein oder zwei, die ein Rating
hatten. Also Jute glaube ich nicht, oder zumindest...
Dann ja, kann sein, dass Jute nicht
war. Erinnerung.
Was halt so tragisch ist an diesen Ratings, ist halt, dass sie Anleger ja auch oft ins offene Messer laufen lassen. Planet 42 war zum Beispiel ein schönes Beispiel, wo eigentlich Mintos ja alle Informationen vorlagen, aber die haben das Rating halt so spät angepasst. Ja, das ist vielen Anlegern eventuell Verluste hätte bringen können. Aktuell zahlen sie ja zurück, aber das hätte
auch aber das wird ja keine hundertprozentige Recovery werden. Also da wird es definitiv Verluste geben, denke ich. Und ja, bin ich voll bei dir, Lars. Das Rating war viel, viel, viel zu optimistisch. Und das ist auch teilweise Schuld von Mintos, denke ich auch, ja.
Also die, ja, das Rating ist auf jeden Fall nicht im Sinne der Investoren eigentlich gebaut. Das ist einfach nur, ja, wie du schon sagst, einfach was, dass man schön was hat und denkt, man ist sicher unterwegs, was
nicht der Fall ist. Ja gut, ich denke schon, dass es auch eine Richtlinie ist in der Form, dass was sich so eine grobe Orientierung hat, ne? Also, wo man sich
genau, grob denke ich auch, definitiv, ja.
Ich weiß, ich meine, ich habe es ja auch schon verglichen mit deinem Rating. Die Mintos legt da an da Schwerpunkte, die ich auch schwierig finde, aber sie versuchen ja schon innerhalb von ihrem Kreditportfolio dann die zu gewichten, unterschiedlich, ne?
Ja, sagen wir, es ist besser als nichts.
Auf jeden Fall. Und auch besser als das, was wir von Monestro oder so mal gezeigt
kriegen. Also ich finde das Rating an sich schon relativ hilfreich, aber man muss es halt ein bisschen, ja, man darf es halt nicht zu absolut betrachten, denke ich. Und was ich wichtiger finde, ist nicht unbedingt nur das Rating an sich, sondern wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Also ich bin sozusagen bei jedem Rating-Upgrade, was kommt, morgen kommt zum Beispiel das nächste, bin ich sehr, sehr schnell dabei zu schauen, wer hat sich hier wie verbessert oder verschlechtert. Und vor allem eine Verschlechterung ist für mich so ein Warnzeichen, wo ich dann sofort überlege, ob ich verkaufe oder ob ich sozusagen zumindest das Invest stoppe. Weil wenn gewisse Metriken konsistent nach unten gehen, heißt das einfach, dass die Firma dass das Businessmodell eventuell nicht funktioniert. Und dann verkaufe ich auch relativ schnell, weil ich das als Alarmzeichen sehe, wenn ein Rating von 7,4 auf 7,2 auf 6,8, also ständig in eine Richtung, in eine Richtung geht im Laufe der Quartale. Das ist für mich...
Aber nicht sofort, sondern dann auch erst beim zweiten oder dritten Mal, wenn sie es verstetigt. Mhm, okay. Überhaupt, du hast gerade ein gutes Stichwort rausgehauen. Du stoppst dein Investment, das heißt, du arbeitest mit Auto-Invests.
Ich bin so ein manueller, auch wenn das ein bisschen mehr Aufwand ist, aber ich habe da einfach gefühlt mehr Kontrolle und weiß dann immer, was so momentan am Markt angeboten wird. Ja.
So, und jetzt muss ich mir verraten, wie du es schaffst, auf dem zweiten Markt zu investieren. Ich habe es, nachdem wir uns im unterhalten im Vorfeld schon... Habe ich jetzt die ganze Zeit immer auf den Zweitmarkt geguckt, ne? Nachdem ich von dir gelernt habe, Zweitmarkt kann man Schnäppchen machen. Also ich habe die ganze Zeit keinen Kredit ohne Aufschlag auf den Zweitmarkt gesehen, der attraktivere Zinsen geboten hat als der Erstmarkt.
Also das kommt.
Weiß nicht, wie machst du das? Stehst du nachts auf?
Nee, oder? Das nicht. Es kommt immer darauf an. Es gibt Tage oder auch Wochen, wo relativ wenig passiert und dann gibt es halt auch Phasen, wo Leute einfach Kredite verkaufen. Also man kann auch heutzutage, jeden Tag könnte man Kredite finden, die auf dem Zweitmarkt bessere Zinsen bieten als auf dem Erstmarkt, aber die sind halt teilweise nur ein paar Minuten online, dann sind sie wieder weg, weil sie einfach gekauft werden. Wenn ich am Rechner bin und irgendwie, dann schaue ich einfach ab und zu mal und dann hat man einfach manchmal Glück. Und dann gibt es natürlich noch automatisierte Methoden, wie man sofort informiert wird, wenn auf dem Zweitmarkt irgendwo was da ist, was interessant ist. Kann man sich natürlich auch überlegen, dass man da programmatisch was zusammenbaut. Das geht auch.
Hast du das gemacht?
Also ich nicht direkt, aber ich habe Kontakte zu Leuten, die sowas machen, ja.
Aha, du bist in einer geheimen Telegram-Gruppe, wo man dann die Sachen hochgespielt kriegt.
Genau, sowas geht. Mhm. Ob das den Aufwand wert ist, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ist es wahrscheinlich den Aufwand nicht wert, weil man gefühlt sehr viel Zeit investieren muss, um vielleicht, keine Ahnung, 0,5% mehr zu bekommen. Macht wahrscheinlich an sich, objektiv gesehen, nicht so viel Sinn, aber ja.
Durchs Manuelle hast du schon allein 0,29% mehr. Von daher, allein das lohnt sich ja schon.
Ich bin, glaube ich, noch in einer Phase, ich mache das wahrscheinlich jetzt noch, keine Ahnung, 1-2 Jahre ein bisschen aktiver und dann ist so mein Plan, das weniger aktiv zu machen und dann einfach das etwas mehr passiv laufen zu lassen. Aber ich finde jetzt...
Dann wirst du auch zum Money-Fit-Investor verstehen.
Das glaube ich nicht. Also unter 10 keine Chance. Das ist für mich so... Also ich investiere eigentlich auch nicht unter 12, um ehrlich zu sein. Aber ja, wie gesagt...
Es wird jetzt aber gerade im Moment eng, oder? Nö, Mentos? Ich habe das Gefühl, es ist jetzt tatsächlich doch ein bisschen gefallen.
Also es ist definitiv gefallen, aber wie gesagt, es gibt immer noch genügend Sachen zu 14-15%, entweder Erstmarkt oder Zweitmarkt. Ist halt weniger, ist halt nicht mehr so divers wie vorher. Man muss dann halt einfach ein bisschen sich davon lösen, dass man halt irgendwie so die perfekte Aufteilung hat von 10% Elving, 10% das, 10% das. Da habe ich sowieso noch ein...
Elving gibt es wenigstens 12,1er gerade ganz viele. Also die sind ja gerade...
Habe ich sowieso noch nie so viel Wert darauf gelegt, das alles so perfekt zu verteilen. Das ist einfach in dem Quartal mal so.
Das heißt,
in dem
das wird mit MFO gerade voll gesaugt, oder?
Ja, ich hatte mehr, definitiv, auch wegen der Cashback-Aktion. Jetzt habe ich fast nichts mehr. Genau.
Okay. Aber was gibt es denn gerade mit mehr wie 13-14%? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da was gesehen habe.
Also bis gestern gab es Evergreen zu 15%, jeden Tag 21 Uhr ungefähr.
Ah, das ist der Trick dann, wollte ich gerade sagen. Ich habe immer geguckt, wenn sie irgendwie, ich habe nicht
die einmal... Die gibt es immer nur so wenige Minuten, ja.
Siehst du, Lars, wir sind wieder so weit, wir müssen die Uhr stellen, wie damals.
Aber das ist eigentlich super nervig, das mache ich eigentlich auch ungern mit, das Spiel, aber ja.
Wirklich? Das verstehe ich gar nicht. Ja, da bin ich ich jetzt schon zu alt dafür, eigentlich, ja. Okay.
Aber Christian, wenn du 60% bei Mintos hast und wenn die Zinsen da runtergehen, dann macht sich das ja in deinem Cashflow auch ganz schön bemerkbar, oder? Selbst wenn du jetzt aktiv bist, wirst du das ja doch schon deutlich merken in deinem monatlichen...
Also ich halte meinen Durchschnittszins seit Monaten eigentlich relativ konstant. Also bisher ist bei mir noch nichts gefallen, weil es halt immer noch genügend Kredite entweder auf dem Erst- oder Zweitmarkt gibt, die das hochhalten. Wie gesagt, einfach noch nicht mehr so divers. Also meine Konzentration wird dann halt etwas extremer in der Hinsicht, dass ich halt mehr...
Und du ignorierst dann das Rating komplett, oder? Wenn ich das richtig verstehe, du sagst, du ignorierst im Moment das Rating und das Einzige, was für dich für das Rating wichtig ist, ist zu gucken, wie schnell muss ich dann vielleicht
raus? Nee, ich ignoriere es nicht komplett, das ist so eine Mischung aus. Ich investiere halt in einige Anbahner gar nicht, aber wenn ich jetzt mal 2-3 Monate irgendwie etwas riskanter in einen Anbahner investiere, weil für mich das Risiko-Rendite-Verhältnis okay ist, dann...
Jetzt nenne mal ein paar Namen, komm, dropp mal 2 Namen. Welches investierst du auf gar keinen Fall?
Auf gar keinen Fall, ja. Also Finclusion habe ich aufgehört, das ist mir einfach zu heikel. Also sollte wirklich die, also tendenziell auch schon die Anbahner, die sowohl bei Mintos als auch im Rating von Martin und Lars, die schlecht bewertet sind, das korreliert ja schon relativ okay. Aber ich bin da halt, wie gesagt, nicht ganz so absolut unterwegs, dass ich jetzt sage, ich mache nichts unter 12 Punkten oder nichts unter 7,0. Also von diesen absoluten Regeln halte ich nichts.
So, und welcher ist gerade ein Favorit? Wo geht was
gemeint? Credit Star war jetzt die ganze Zeit sehr gut, 15,5. Dann habe ich noch ganz viel Vartur, das sind die Zahlen ja auch ziemlich gut. Da gab es ja lange 17%, also die kaufen auch relativ wenig zurück oder moderat, wir sagen es mal so. Ich schaue gerade mal noch, was ich noch gerade viel habe.
So ein Profi mal dran haben, ne?
Vartur sind die Afrikaner.
Genau. Ja, habe ich auch nicht so viel getraut.
BB Finance habe ich relativ viel, zu 13-14%. Placid, ja, auch zu 13%, ist auch relativ sicher, relativ. Genau, aber dann kommen schon Kandidaten wie Nera, die halt schon ein bisschen riskanter sind, oder Mozipo ist auch okay. Also, wie gesagt, ich habe da, glaube ich, so von dieser hohen Marktphase profitiert.
Erstmal auf den Zinsen und dann auf den Kreditgeber.
Quasi. Tendenziell eher, ja, genau.
Naja, ich mache das ja auch, aber dann wohl etwas strenger. Der zweite Blick.
Genau.
Ja, spannend. Und bei Nera, da hast du dich ja auch gut aus dem Fenster gelehnt, oder? Ja, da hast du ja auch bewusst dich in die Cashback-Ecke
Da bin ich recht aggressiv letztes Jahr reingegangen und habe das jetzt bis, glaube ich, August habe ich das laufen lassen. Dann habe ich jetzt im August 2/3 verkauft oder fast sogar alles und habe dann aber jetzt wieder die Höhe, also die 15 und 17 da nachgekauft auf dem Zweitmarkt, genau.
Und das hast du dann im Prinzip dann auch durch Zinsen gekriegt in der Zeit und auch jetzt mit Gewinn wieder verkauft,
ich habe es, glaube ich, verkauft tatsächlich mit... Also zu paar, das heißt, da habe ich 0,85% verloren. Aber ich habe mich einfach da nicht mehr...
Aber halt 3% Cashback gekriegt, oder zu der Zeit? 5%,
ja. Ja, und eben, halt in 8 Monaten die 14% abgegriffen, ja. Aber ich habe mich halt nicht mehr so ganz sicher gefühlt. Ich hatte ein bisschen zu viele Ernährer und wenn ich das Gefühl habe, dann rekalkuliere ich halt und ja, wie das halt jeder macht, genau, verkauft dann halt einfach, ja.
Ja. Die haben ja halt auch ihre Bilanz ziemlich aufgeblasen jetzt, oder? Also das ist ja,
ja.
Ordentlich
fremd. Das ist für mich halt immer noch ein Hochrisiko.
Die saugen sich halt auch ordentlich voll, ne? Jetzt auch, ja, mit Monster.
Ja. Wie gesagt, ich finde, jeder sollte ruhig schlafen können. Und jeder muss seine eigene Strategie finden, wie man das erreicht. Und es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene Strategien. Und es gibt auch nicht die beste. Das ist auch immer abhängig davon, wie viel Zeit hat man, wie viel Wissen will man reinstecken. Hat man Lust, Finanzberichte zu lesen oder nicht? Wenn einem das keinen Spaß macht, dann macht man es natürlich auch nicht. Ist ja auch keine Pflicht. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch sinnvoll, wenn man das machen möchte und einem das Spaß macht, dann kann man halt so ein bisschen besser verstehen, ja, ob ein Business funktioniert oder nicht. Da muss jeder so seinen eigenen Weg finden und für mich funktioniert der Weg jetzt erstmal so weit und inwieweit ich ihn dann anpassen muss, das sehe ich dann, wenn ich merke, irgendwas hat sich verändert oder meine Motivation hat sich auch verändert oder ich will einfach nicht mehr so viel Zeit investieren, dann werde ich da auch vielleicht einfach, keine Ahnung, mehr zu Wire Invest schieben oder irgendwas machen, wo ich weniger aktiv an die ganze Sache rangehen muss.
Du gehörst ja auch zu den vortrefflichen Investoren, die sich ein Regelwerk aufgestellt haben. Die könnten wir noch durchgehen.
Genau, das können wir kurz machen, genau. Genau, also meine erste Regel, das klingt jetzt erstmal sehr lapidar.
Die ist auch nicht von dir.
Die ist auch nicht von mir, genau. Don't lose money. When in doubt, get out. Also wenn ich Zweifel habe, ja, dann steige ich halt aus. Und das kann man meistens vor der Masse der Investoren merken, wenn man halt ein bisschen aktiv dahinter ist, indem man einfach in den Communities aktiv ist. Und aus meiner Erfahrung, wenn man vor der Masse verkauft oder vor der Masse kauft, dann hat man schon mal einen Zeitvorteil, den man normalerweise gut nutzen kann, um da irgendwie weniger Verluste zu vermeiden, beziehungsweise um einfach bessere Sachen einzukaufen. Der zweite Punkt.
Aber das gilt ja jetzt eigentlich nur für 60% deines Portfolios, ne? Also es geht ja eigentlich nur auf Windows, bei den anderen kannst du es ja nicht
machen,
kannst du ja nicht steuern. Selbst wenn du da irgendwas
mitbekommst. Ja, genau, es geht weniger schnell, da hast du vollkommen recht, aber Loans zum Beispiel kann man auch relativ, also kann man auch ein bisschen vorher merken.
Aber es geht auch Monate.
Du kannst aufhören, ne?
Ja, aber das geht trotzdem noch Monate, bis es
zurückkommt. Ja, genau, aber manchmal reicht halt ein Monat eher raus zu sein, um halt irgendwie weniger Verluste zu haben. Es können Tage sein, es können Wochen sein, es können Monate sein, das weißt du halt nicht. Aber zum Beispiel bei Wire Invest auch investiere ich halt jetzt nicht mehr in Tschechien und Rumänien, weil ich da einfach nicht mehr so das gute Gefühl habe, dass auch dass da die Liquidität aus meiner Sicht nicht so ganz hinhaut. Und das ist einfach eine Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich das festgestellt habe und damit fühle ich mich einfach sicherer und genau.
Den 13 KI-Bot, da kann nichts mehr passieren. Genau.
Nee, der macht ja nur die Collection.
Ah ja, eben, darum geht's ja, dass die nicht zahlen so gut.
Schon nicht so ausgereift zu sein.
Der zweite Punkt ist, glaube ich, dass ich versuche, emotionsfrei zu investieren und die Emotionen möglichst auszuschalten. Das finde ich irgendwie wichtig, dass man da möglichst faktenbasiert oder nach Regeln und Zahlen investiert, nicht so sehr nach, ich mag ja Elleving oder RoboCash oder PeerBerry so sehr, unabhängig davon, wie es denn eigentlich geht oder was da so die Zinsen sind. Davon versuche ich so ein bisschen zu abstrahieren und versuche wirklich so für mich klare Regeln aufzustellen.
Schaffst du es auch bei Cashback? Ich meine, dass man die Firmen mag, okay. Ja.
Also ich nehme
aber das ist ja eher die Emotion. Oh, geil, ja, genau. Cashback.
Aber Cashback nehme ich zum Beispiel im Jahr, vielleicht 2, 3 nehme ich mit, aber nicht alle. Also ich versuche das auch so ein bisschen, wie du sagst, meine Emotionen, auch diese Gier so ein bisschen zurückzuhalten. Ist schwierig, definitiv. Aber ja, ist aus meiner Sicht besser, als wenn man sich jetzt in jede Cashback-Aktion stürzt und irgendwie, ja. Genau.
Es gibt ja Plattformen wie Nectaro beispielsweise, die hast jetzt nicht, aber da liegt mein Cashback immer noch höher als mein normaler Zins.
Ja,
das ist irre, ne? Dabei war das und auch immer mitgenommen habe, das Cashback. Ja. Das ist echt schwer, da dran zu kommen.
Nee, Nectaro wäre auch eine Plattform gewesen für mich, definitiv. Ja, habe ich irgendwie den Einstieg verpasst und irgendwie hatte ich dann auch kein Geld mehr. Und für mich ist irgendwie, wenn ich irgendwo investiere, dann das macht für mich jetzt wegen 5.000 Euro keinen Sinn, weil die Art und Weise, wie ich investiere, so aktiv, wie ich das mache, die Zeit, die ich da reinstecke, das steht für mich dann nicht in dem Verhältnis zu dem, was ich zurückbekomme, dass es für mich die Zeit wert ist. Insofern ist dann auch so ein bisschen meine Regel, wenn ich irgendwo reingehe, dann gehe ich da, glaube ich, mit mindestens 10.000 Euro rein. Ansonsten ist das für mich einfach irgendwie, das passt dann einfach nicht. Ja. Genau, dann was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, datenorientiertes Handeln, ja genau. Also einfach versuchen ein bisschen, wenn es Daten gibt, da einfach so zu schauen, ob man da irgendwelche Trends erkennt. Und genau, das Ziel, was wir natürlich alle haben, jedes Jahr den Return zu maximieren. Wobei ich glaube, dass Lars, du hast es zum Beispiel, denke ich, nicht, weil dein Ziel ist einfach nur, kein Geld zu verlieren, beziehungsweise, dass es ruhig weiterläuft mit einem Mindestreturn. ich bin noch in der Phase, wo ich versuche, das jedes Jahr zu maximieren, und in ein paar Jahren, denke ich, komme ich dann in so eine Konsolidierungsphase, wo ich sage, wenn ich 12-13% pro Jahr habe, bin ich total zufrieden. Das müssen dann keine 14-15 sein. Und dann kann ich das ein bisschen passiver laufen lassen. Momentan bin ich, glaube ich, jetzt noch so in der Phase, wo ich versuche, da einen Puffer aufzubauen oder einfach so noch ein bisschen mehr Kapital anzuhäufen, weil vor allem so die Anfangsphase natürlich dann einen größeren Effekt hat, wenn man langfristig denkt.
Hm. Genau. Ja, ja, genau. Also je größer dein Vermögen ist, desto weniger musst du da ja auch drauf achten. Also kannst natürlich schon drauf achten, aber ich mache mir einfach die Mühe nicht mehr. Also für mich reicht das Gesamtportfolio, die 6-7%, 8%, bin ich mit happy, wenn ich die erreiche.
Genau, das wird dann perspektivisch bei mir irgendwann auch eher in die Richtung gehen, aber momentan versuche ich einfach noch, so ein Working System so lange zu nutzen, wie ich denke, dass es auch mit meinem Lebensstil zusammenpasst. Genau, dann bin ich ein großer Freund von Diversify, not Diversify. Also diversifizieren, aber nicht verschlimmbessern. Und aus meiner Sicht ist auch so ein Thema, wo also viele Investoren, die dann einfach irgendwie so viele Plattformen mitnehmen und denken, sie sind dadurch besser aufgestellt, bin ich nicht so der Meinung, dass das der Fall ist. Ich fühle mich viel wohler mit wenigen Plattformen, wo ich gefühlt mehr Kontrolle habe, als irgendwie überall reinzuspringen und dann irgendwie zu sagen, ja, dann verliere ich ja nur maximal 10% meines Vermögens. Ja, ist nicht so, sehe ich nicht ganz so, aber da muss auch jeder für sich so seinen eigenen Weg finden, genau.
Weil mehrere Plattformen gleichzeitig ausfallen können?
Genau, weil wenn du trotzdem 10% verlierst im Vergleich zu jemandem, der halt nur an drei Plattformen ist und 0% verliert, hast du halt trotzdem mehr verloren.
Oder halt 60%.
Ja klar, aber das Risiko, dass Mintos als Plattform 100% ausfällt, das ist für mich nahe bei null, zumindest Kurzzeit.
Stand heute wahrscheinlich, ja.
Und das kommt auch nicht morgen von heute auf morgen. Sein. Glaube ich zumindest nicht. Kann natürlich auch falsch liegen, dann machen wir nochmal eine Folge, wo ich ein paar Tränen vergieße, aber ja.
Nee, die wollen wir nicht machen. Also glaub mir, ich will das auch nicht haben. Was von daher. Aber ja, verstehe.
Genau. Genau. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte.
Das heißt, du willst dich mit jeder Plattform intensiv beschäftigen. Also für dich ist es weit weg von passivem Einkommen.
Ja, das ist für mich die aktivste Investmentklasse, definitiv, ja. Aber auch die mir am meisten Spaß macht. Und die einzige, wo ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie nicht mit der Masse mitschwimme, sondern so ein bisschen so einen kleinen Informationsvorsprung habe. Und das gibt mir irgendwie die Motivation, weiterzumachen. Klingt vielleicht komisch, aber irgendwie, ja.
Ich mag ja das Diversifizieren in jeglicher Anlageklasse. Also ich mache das ja nicht nur bei P2P. Und natürlich gibt es immer was nicht läuft, aber es irgendwie lässt mich auch ruhiger schlafen, wenn ich halt weiß, okay, und ich bin halt in, keine Ahnung, wie viel Fonds oder Aktien investiert. Aber P2P ist ein bisschen schwieriger tatsächlich, weil sie auch vieles doppelt, was die Kredite angeht und was die Länder angeht sowieso. Da muss man tatsächlich ein bisschen schauen zukünftig. Ja. Aber aktuell ist es halt so ein bisschen Momentum in P2P. Ich glaube, da kann man, also zumindest dieses Jahr konnte man so ziemlich alles mitnehmen.
Ja, definitiv.
Ja. Es ging nur aufwärts von Quartal zu Quartal, habe ich auch immer bessere Zahlen gehabt. Das war schon.
Es war echt ein sehr, sehr gutes Jahr, definitiv.
Das ist nur noch drum, von daher auf Holz klopfen, ne? Aber ich gehe auch davon aus, dass es ein gutes Jahr wird.
Ich denke, dass.
So, soll man noch ein paar Profi-Tipps abgreifen? Ne? Du hast ja schon mal was erwähnt mit der Laufzeit. Großzeit überlebt sind. Also, das heißt, dir ist es auch völlig wumpe, wie lange Kredit läuft, nämlich auch die 56
Monate. Von mir ist auch 200 Monate. Das ist mir vollkommen egal. Außer es ist Hypokredit natürlich, aber also alles, was.
Naja, solange es halt 15% zahlen, ne? Das ist schon klar.
Dadurch, dass ich generell nur in die Höhe, also nur in die Kredite investiere, die den höchsten Zinssatz bieten pro Anbahner, weiß ich halt auch, dass die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit innerhalb von einem Jahr zurückgekauft werden. Das habe ich auch schon geprüft mit meinem eigenen Portfolio, dass halt irgendwie wirklich 80% innerhalb von einem Jahr zurückkommen. Und das gibt mir auch einfach dann keine Kopfschmerzen, dass ich irgendwie jetzt hier an diesen Kredit jahrelang gebunden bin. Insofern Laufzeit komplett irrelevant und viele Leute haben noch viel, viel zu hohen Fokus auf der Laufzeit, zumindest bei Mintos. Und das ist aus meiner Sicht, dass das limitiert halt, wo man investieren möchte oder wo man denkt, man möchte investieren, ja. Genau.
Definitiv, ja. Ich bin aber bei PeerBerry bin ich immer noch überrascht, also dass da so viele immer so heiß auf diese langen Kurzläufer sind, sich da morgens echt hinsetzen, um diese 60 Tage Kredite zu kriegen, die dann dann fangen sie ja schon wieder an, sind in dieser Spirale, wo sie ständig vom
Rechnen. Vor allem diese Kurzläufer sind vor allem bei Mintos richtige Renditekiller. Deswegen habe ich eigentlich fast keine Kurzläufer.
Und die ID Finance waren da mit 12-13%
und also alles mit 30 Tagen ist für mich eigentlich nicht interessant, weil einfach der Effekt von Pending Payments und anderen Faktoren da irgendwie so stark reinspielt, dass der reale Return einfach geringer ist. Und habe ich keine Lust drauf.
Ich glaube, das haben viele gar nicht auf dem Schirm.
Aber es kommt aber auch auf den Kreditgeber drauf an, oder?
Das ist nicht bei allen so, genau. Aber du weißt halt nie, ob es halt trotzdem irgendwie dann mal deine Kredite erwischt und ja. Also von Kurzläufern halte ich jetzt nicht so
nein,
viel.
Nein. Ich meine, je nachdem gibt es ja auch welche, die Pending Payments in der Zeit weiter Zinsen zahlen.
Nee, die ersten 10 Tage sind ja nicht verzinst. Die verlierst du halt, also bei keinem.
Sicher? Das ist nicht bei manchen.
Genau, das ist bei jedem. Das ist Minters Regel. Von allen erst ab dem 11. Tag gibt es 1,2 mal der nominalen Zinsrate. Die ersten 11 Tage gibt es 0. Und insofern verlierst du halt dann tatsächlich diese ersten 10 Tage. Und die sind im Durchschnitt, kann man sich ausrechnen, erst nach 60 Tagen hat man ist dieser Faktor 1,2 wieder ausgeglichen im Vergleich zu den ersten 10 Tagen. Also das kannst du im Prinzip nicht aufholen.
Ich dachte, dass das Pending von Kreditgeber zu Kreditgeber unterschiedlich war, wie lang die Phase ist. Das ist nicht unabhängig war.
Das sind
wirklich
10 Tage, ja.
Okay.
Nee, das war schon immer so. Das ist halt immer so.
Muss ich nachgucken.
Genau. Dann, wie gesagt, in 9 von 10 Fällen aus meiner Erfahrung sind Warnzeichen, die man sieht, Falschalarme, was natürlich gut ist für uns Investoren. Das heißt, Panik sollte nicht zu früh aufkommen, aber trotzdem gilt natürlich, dass wenn zu viele Warnzeichen da sind und wenn man sich nicht mehr wohlfühlt, ist es natürlich besser zu verkaufen, weil man ruhig schlafen sollte. Genau, dann noch Power der Community. Also für mich ist die englische Mintos-Gruppe das Informationsportal, da kommt keine andere Gruppe ran. Auch kein Forum. Ich war auch jahrelang in dem Forum vom Klaus unterwegs, vor allem in Anfangszeiten. Aber das hat einfach nicht die Dynamik und da sind nicht die Leute drin und auch Mintos Mitarbeiter, um wirklich die Informationen aus erster Hand zu bekommen. Und ist also wirklich aus meiner Sicht eine sehr wichtige und relevante Gruppe, wenn man das Ganze etwas aktiver betreiben möchte. Genau, dann Finanzberichte auch mal selber lesen, um es zu verstehen, das schult so ein bisschen das Auge und man lernt auch etwas und ich finde es auch einfach interessant, so die finanzielle Bildung zu verbessern und auch mal solche Berichte irgendwie anzuschauen, wie das in der Praxis auch berichtet wird und was dahinter steckt. Aber das ist auch nichts für jeden. Ja, nicht alles glauben, auch mal kritisch hinterfragen. Das ist ja, glaube ich, auch so einer der Punkte, die ich sehr, sehr aktiv mache und manchmal auch bewusst so ein bisschen stichle und irgendwie auch bewusst, also nicht provoziere, aber schon auch deutlich, ja, Nachfrage oder Kritik äußere, warum ist das so oder was ist da hier wieder nicht passiert? Und das hilft mir einfach dann auch so ein bisschen dann selber zu entscheiden, okay, hier mache ich weiter oder hier nicht.
So, jetzt mal zurück zu deinem Thema. Ich habe es gerade mal geguckt. Was ist denn dann der Unterschied zwischen Pending Payment und Schonfrist?
Schonfrist, die Grace Period, das ist die Schonfrist von Kreditnehmerseite. Das heißt, wenn Person X, sagen wir mal, heute seinen Kredit zurückzahlen muss, er macht das aber erst am Montag zum Beispiel, also in 3-4 Tagen, dann geben die Kreditnehmer normalerweise eine Schonfrist von 0 bis 10 Tagen und du musst quasi keine Strafzinsen zahlen auf die verspätete Rückgabe vom Kredit oder die Teilzahlung. Das ist also sozusagen etwas, was die Kreditnehmerseite
ist uns völlig egal faktisch eigentlich.
Ja und nein, weil diese Verspätung teilweise nicht verzinst wird, aber das hat auch einen relativ kleinen Effekt nur. Und die Pending Payments sind sozusagen, ist das Gegenstück. Sprich,
wenn die Schonfrist aber verzinst ist, ist es uns egal, ne?
Dann ist es egal, genau.
Genau, ich habe es mir mal IT Finance angeguckt, okay. Da steht dann also gar nichts zu Pending Payments drin, okay.
Wie gesagt, Pending Payments heißt ja im Endeffekt, das Geld ist bei dem Anbieter angekommen, der Kredit wurde also zurückbezahlt auf die eine oder die andere Art und Weise, aber das Geld wurde noch nicht zurück zum Investor oder zur Plattform überwiesen und diese Verzögerung, das sind ja die Pending Payments und die werden, wie gesagt, nicht verzinst in den ersten 10 Tagen.
Ah ja, siehst du, das ist gut, wusste ich nicht, interessant, da muss man doch mal ein bisschen auf Pending Payments achten.
Hat jetzt oft keinen so großen Effekt, macht aber wie gesagt, bei Kurzläufern kann es halt einen Effekt haben, weil wenn du dir vorstellst, 30 Tage Kredit, und dann hast du 5 Tage, kommt der verspätet, weil du 5 Tage Pending Payments hast, dann sind halt 5 Tage von den 30, also 1/6 ist halt komplett unverzinst und das kannst du dann schon in der Rechnung sehen.
Ja, schon klar. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass diese Zinseinnahmen aus verspäteten Zahlungen, dass die das Relevante sind eben, dass dann, wenn die ins Buyback wandern und so, dass eben dann keine Zinsen mehr gezahlt werden, dass nur das für mich interessant ist.
Ja, aber das ist auch eines der missverstandenen Konzepte, weil das betrifft nur den Teil, der vom Kreditnehmer zurückgezahlt oder der in der Verspätung ist. Wenn ich zum Beispiel einen 10-Jahres-Kredit habe und von den 1.000 Euro, die ich aufgenommen habe, muss ich jetzt 10 Euro zurückzahlen heute und das ist verspätet, dann sind nur diese 10 Euro nicht verzinst. Die anderen 990 Euro werden aber weiterhin normal verzinst. Klar. Ja, aber das ist auch einfach ganz, ganz schlecht erklärt. Ja.
Bei einem Kurzläufer wäre das ja trotzdem, weil meistens ist ja dann der komplette Fälle.
Genau, richtig. Deswegen sind die Kurzläufer schwierig, auch genau deswegen, richtig.
Genau, wenn das nämlich fehlt. Das war mir bisher nämlich klar, dass es im Depending auch noch dazukommt. Das war mir nicht klar. Deswegen war interessant. Danke, Christian. Ich bin jetzt schlauer als vorher. Ich hoffe, unsere Hörer auch.
Genau, ansonsten kann ich noch empfehlen, dass man immer so ein bisschen Geld frei hält auf den Plattformen, die den Zweitmarkt haben, für gute Angebote, die die manchmal da sind, dass man dann schnell zuschlagen kann. Das ist ja ähnlich wie bei Lars, dass man Cash quasi auf dem Konto hat.
Ja, aber du hast doch Echtzeitüberweisung mittlerweile, oder? Also bei Mintos ist es jetzt überhaupt kein Thema mehr. Du hast innerhalb von 5 Minuten das Geld da.
Das stimmt, ja.
Wenn überhaupt so lange.
Das ist richtig. Aber wenn man das Spiel ganz extrem treibt, dann hat man halt nur 30 Sekunden Zeit. Und dann reichen halt 5 Minuten nicht. Aber das ist dann schon wieder Optimierung in einem Bereich, wo man wahrscheinlich sagt, das macht eigentlich keinen Sinn. Genau.
Ja, cool. Ja, ist prima.
Das sind, denke ich, so die wichtigsten Punkte, ja.
So also ein bisschen ausgeartet jetzt zum Mintos-Podcast, aber trotzdem super interessant.
Ja, sorry. Aber ich denke, viele von den Sachen, halt die gelten auch für, die gelten auch für andere Plattformen, auch wenn natürlich man da nicht alles so machen kann. Aber ich denke, das mit den Warnzeichen und das kann man natürlich auch auf Launch oder auf anderen Plattformen 1:1 übertragen.
Ja. Sonst noch bei dir irgendwelche Plattformen, die du auf deiner Shortlist hast? Du hast eben Nektaro kurz angesprochen. Noch irgendwelche anderen, wo du sagst, okay, das könnte für mich in Zukunft interessant sein?
Nee, erstmal glaube ich nicht. Ich bin schon so stark im P2P investiert. Ich muss das eher herunterfahren, glaube ich.
Okay.
Ja, also insofern bleibe ich jetzt, glaube ich, erstmal bei meinen 4 Plattformen und schau mal, wie das dann nächstes Jahr läuft. Und ja. Mhm. Außer es kommt was super Interessantes, dann kann ich für nichts garantieren, aber ja.
Die nächste WLS-Plattform oder so, aber das glaube ich nicht dein Ding.
Ja.
Warum nicht? Bei Fehler der Liquidität oder was ist das Thema? Oder siehst du das Risiko da so hoch für das, was sie bieten an Zinsen und Cashback?
Welche Plattform jetzt nochmal?
Die WLS, also die Ventus, Devon, Astera.
Ja, keine Ahnung. Also ich hatte letztes Jahr auch überlegt, einzusteigen. Ich fand es auch erstmal interessant, aber mir waren dann auch die Crowd-Ester-Vibes ein bisschen zu real und ich habe einfach festgestellt, dass es meine eigenen Regeln verletzt, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich da irgendwie informierter bin als andere. Und ja, da war dann einfach die Entscheidung, dass ich da jetzt nicht investiere und ja ein paar Prozent dann vielleicht auch nicht mitnehme, aber das ist okay. Ich muss auch nicht bei jeder Plattform mitmachen und ich versuche da eher mir selbst treu zu sein und das war mir dann wichtiger, als dann irgendwie jetzt diesen Anfangsbonus mitzunehmen.
Ist ja auch relativ langweiliger Kram, muss man sagen. Das ist ja beides Immobilienplattform. Wenn sie jetzt mal irgendwas hätten außerhalb des Baltikums und mal vielleicht ein ganz anderes Geschäftsfeld, das wäre mal super interessant. Mal gucken, vielleicht kommt da irgendwas in Zukunft. Da wäre ich dann auch bestimmt wieder sofort dabei und das wäre vielleicht für andere auch ein bisschen interessanter.
Ja. Ich habe halt an sich ein relativ langweiliges Portfolio, aber ja.
Prima, cool. Haben wir noch ein Thema? Oder halt was kurz und knackig?
Naja, kurz sind jetzt auch schon.
Ich glaube, das war eigentlich das Wichtigste. Also für mich ist P2P eine sehr erfolgreiche Asset-Klasse nach ungefähr 8 Jahren, seitdem ich jetzt dabei bin. Und genau.
Ach so,
ich werde erstmal dabei bleiben.
Du hast nämlich noch unseren Hörern noch gar nichts verraten darüber, wie erfolgreich du mit dem Ganzen warst. Deine Rendite?
Ja, also.
Hallo?
Also meine Rendite seit Januar 2018 ist zwischen allen Plattformen sind 15,78% laut Peer-to-Peer-Dash.
Ja,
was ich
sehr
empfehlen
ne?
kann, das finde ich. Genau, das ist also analysiert, genau. Also es gibt Leute, die haben deutlich mehr, weil die einfach sehr aggressiv die ganzen Cashback-Aktionen nutzen.
Da war nicht seit 2018, oder?
Doch. Ich kenne ein paar Leute, aber ja.
Seit
2018. Aber das ist okay. Also, ich habe jetzt nicht die riskanteste Strategie. Ich habe, glaube ich, eher eine riskantere, aber trotzdem versuche ich das so ein bisschen im Einklang zu halten mit, ja.
Da kannst du doch mal einen bei uns ins P2P-Café vermitteln. Jemand, der so eine Strategie fährt und seit so langer Zeit schon so hohe Renditen fährt. Ich weiß, wir haben den Andreas mal da gehabt. Der hat aber eher die Bondora-Ecke und so und Finbi und so Zeug gemacht. Aber wenn du da noch jemanden kennst, finde ich immer spannend. Aktive P2P-Trader. Bring gerne an.
Auf jeden Fall.
Ja, also ist auf jeden Fall möglich, aber die Frage ist halt, will man so viel Arbeit und Zeit dafür aufwenden? Das ist halt die große Frage einfach. Und,
ja, aber für 15,8% kann man auch ein bisschen Arbeit reinstecken, ne?
Ja, prinzipiell stimme ich dazu, genau.
Aber schon ein bisschen erst da.
Ja.
Wobei du dafür auch einfach dieses Jahr hättest in Gold investieren können, dann hättest du gar nichts machen müssen.
Wir reden von 2018, Lars, statt 2018. Aber ja, wahrscheinlich auch von da.
Im Nachhinein ist man immer schlau, das stimmt natürlich.
Ja, Bitcoin.
Ich hätte auch einfach
in Bitcoin investieren können,
natürlich. Ja,
natürlich, ja.
Ich meine, also die Rendite, die kriegt man auch manchmal ganz, ganz passiv, ohne dass man sich, weiß nicht, 4 Stunden am Tag irgendwo vorhängt. Und das ist das Coole bei der Diversifikation. Sowas hast du dann auch immer dabei, wenn du es mit dem Portfolio ist.
Ja.
Irgendwas läuft immer und irgendwas läuft immer nicht.
Aber du kommst dann halt nicht auf mehr wie 10%, jetzt bei P2P meine ich, ne, wenn du da halt.
Ja.
Das ist halt dann der Punkt. Aber ich meine, ich bin trotzdem zufrieden, dass ich die 10% habe seit 2017.
Ja, das ist ein super Ergebnis, also natürlich.
9,5.
Wie gesagt, das ist jetzt,
okay.
Ich sage das jetzt auch nicht, um irgendwie mich jetzt so darzustellen, als wenn ich irgendwie irgendwas besser mache, ja. Ich will einfach nur ausdrücken,
natürlich
dass es
machst
ist
du was
möglich.
Besser. Das ist doch völlig fein, ja.
Es ist möglich, das zu erreichen, aber man muss halt einfach viel Zeit investieren und das ist sozusagen der springende Punkt, ja.
Und muss halt sehr, sehr nah dranbleiben und es ist weit weg von passiv.
Genau, definitiv.
Und es ist nicht gesagt, dass es die nächsten 10 Jahre weiter so funktioniert.
Definitiv, ja.
Oder 8 Jahre.
Und da wollte ich euch ja auch fragen, ob ihr denkt, dass das noch 5 Jahre gut geht. Lars, mit dir hatte ich da, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass du denkst schon. Thomas, denkst du das auch?
Also deine Strategie denke ich schon, dass sich der Markt es dann noch hergeben wird. Also mich wundert, dass Mintos es nicht schafft, sowas wie in Monolith oder Modena in die Richtung was zu machen oder Bondora jetzt auch. Also ein gekapseltes Produkt, wo du überhaupt nichts mehr von dem ganzen Hin dran mitkriegst und sie dann ihren Teil selber abgreifen. Und dann würde deine Strategie halt nicht mehr funktionieren. Ja, je mehr es von diesen Plattformen der Art gibt, die dann halt nur noch 7-8% oder so abliefern und alles hinten dran abfischen, dann wäre das genau. Das wundert mich, dass es Mintos nicht hingekriegt hat bis heute, ne, dass sowas.
Ich glaube, Mintos ist das selbst zu risikoreich.
Ja, kann schon sein, klar. Aber das wäre eigentlich wäre das die. Gut, die Frage ist natürlich für die auch, wie viele der Investoren, der bestehen, würden sie verlieren damit? Wie viele würden die Kröte schlucken? Das weiß man natürlich nicht. Klar, dafür sind sie vielleicht zu groß. Aber das ist so das, wo ich denke, da könnte sich die Branche halt auch stark ein Stück weit hinbewegen, dass wir noch mehr solche Produkte sehen, wenn das jetzt auch wieder alle erfolgreicher wären, diese einfachen Produkte, diese versteckten.
Ja, ich meine, Mintos hat ja Smart Cash eingeführt, aber ja, das ist, glaube ich, anderes, das ist halt nicht so ganz dasselbe, ne?
Nee, es geht schon eher darum, das, was sie mit ihrem Core-Portfolio gemacht haben, das noch weiter versteckt, dass du das halt gar nicht mehr siehst, was da hinten dran für Kredite sind und so. Das ist im Prinzip das Einzige, was ich glaube, was so eine Gefahr werden kann, wie bei Bondora. Bei Bondora kannst du jetzt nichts mehr auf den Zweigmarkt machen. Das ist jetzt weg. Der ist weg.
Genau, also deswegen, also wenn Mintos jetzt irgendwie wirklich Investoren wie mich, die das halt eher aktiv betreiben und die halt auch Sachen wissen wollen, die ganzen Statistiken, wenn das alles nicht mehr da wäre, würde ich Mintos auch den Rücken kehren, auch wenn ich damit gute Erfahrungen gemacht habe, so viele Jahre, aber das meine ich halt vorher mit diesem emotionalen Investieren. Dann passt das für mich einfach nicht mehr, dann bin ich einfach weg. Punkt.
Ja. Und das kann dir halt passieren, dass solche Dinge passieren und dann ist deine Strategie natürlich, weiß ich nicht, ob ich jetzt sagen würde, die wird noch 8 Jahre funktionieren, solange sich die Rahmenbedingungen jetzt nicht dramatisch ändern, bestimmt. Aber wenn sich die halt ändern und die hast du nicht in der Hand, dann geht's halt nicht mehr.
Ich finde es aktuell ganz interessant, was wir sehen zum Thema Regulierung. Also jetzt aktuell ist ja wieder so ein bisschen der Schwung hin zu weniger Regulierung, beziehungsweise einige Plattformen haben Schlupflöcher gefunden. Einige lassen sich in Kroatien firmieren und entgehen da der Regulierung. Ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten 5 Jahren entwickelt. Ob es da europaweit die Schlupflöcher, ob die ein bisschen geschlossen werden, weil den regulierten Plattformen sind natürlich die unregulierten auch ein bisschen ein Dorn im Auge. Weil die einfach auch schneller agieren können. Also man sieht das ja auch bei Ventus, wie schnell die groß geworden sind. Einfach ohne diesen ganzen regulatorischen Kram im Hintergrund. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das in den nächsten Jahren sich entwickelt. Das nochmal kritisch für einige Plattformen werden könnte oder nicht. Oder ob wir tatsächlich den Switch sehen zu wieder weniger Regulierung und das ist halt einfach funktioniert über Wege und Mittel.
Langweilig wird's nicht.
Nee, definitiv nicht.
Das ist ja das Schöne an dem ganzen P2P-Thema. Deswegen, also bin ich auch noch dabei und Lars, vermutlich du auch.
Bleib erstmal dabei, ja. Ich weiß nicht, ob ich hier noch 30 Jahre dabei bin, aber ich denke
also
mal,
ich
so
nicht.
Die 5 oder 10. Nein, willst du nicht mehr mit 80 dann noch? Deine
mit 80 hat man mehr Zeit für den zweiten.
Ah, okay. Ja. Ich dann noch,
auch wenn da die Reaktionsgeschwindigkeit wahrscheinlich so gering ist, dass man nichts mehr abgreifen kann.
Ja, und genau. Die ganzen Bots dann das alles übernehmen, die KI-Bots bis dahin und so. Das ist dann halt auch noch so ein Ding. Keine Ahnung, was uns das dann noch bescheren wird, aber das ist zu weit nach vorne, das ist noch Glaskugel.
Aber ist mal ein Thema vielleicht für unser allerletztes P2P-Café irgendwann mal, Thomas, dass wir darüber nachdenken, wie wir unsere P2P-Kredite auch wieder abbauen. Also ich habe zumindest vor, das irgendwann tatsächlich 100% abzubauen und das nicht mehr aktiv zu managen.
Ich habe so gerade so Plattformen wie Finbi oder Neo Finance, wo ich Kreditlaufzeiten von 10 Jahre habe, da muss ich dann schon irgendwann mal drüber nachdenken. Ja? Entweder ich mache so wie den Christian im zweiten Mal das Zeug verscheuern oder halt, wenn ich sie wirklich auslaufen lasse, heißt das jetzt noch 10 Jahre, denen zuzugucken, wie da monatlich was reintröpfelt.
Gut, aber wenn du irgendwie 80% zurückkriegst oder so, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr reingucken.
Dann ist es verkauft, genau. Ja. Dann irgendwann fällt dann das Gleiche. Aber jetzt guck dir an bei Bondora, da kann ich es jetzt nicht machen mehr. Da ist vorbei. Ich könnte es Bondora schenken, klar, das geht noch.
Hast du denn auch bei Bondora signifikant was?
Ich glaube 500 Euro maximal, die dir noch so nach und nach abtröpfeln auch. Kommt noch was. Also es ist alles nur noch Zinsen, was da liegt. Also alles, was jetzt kommt, ist verdientes Geld und da. Nee, aber jetzt, keine Ahnung, ich denke gerade auch, wenn wir es von Plattformen, die so eine Fassade bilden, also gerade Finbi, würde ich auch sagen, ist ein absoluter Kandidat, der das eigentlich zumachen muss, so wie Bondora auch oder eine Fassade von dran, Geld zu 8% einsammeln und das hinten dran selber bewirtschaften, das Portfolio, haben sie eh schon Erfahrung. Einfacheres Produkt, kapieren die Leute viel jetzt eh nicht im Moment wohl und so weiter. Also deswegen, wenn die sowas machen und mir das Zeug wegnehmen vom zweiten Markt, dann hänge ich da drin fest, 10 Jahre, ne?
Ja, finde ich es auch viel zu kompliziert. Also ich wurde jetzt auch von dem Affiliate-Netzwerk gefragt, warum die halt so unbeliebt sind. Und die Antwort ist halt ganz klar, weil es viel zu kompliziert ist im Vergleich zu 90% der anderen Plattformen. Keiner hat Lust, da sich jetzt irgendwie durch so einen riesen Auto-Invest zu klicken, wo man jetzt angeben kann, ob noch jemand zu Hause wohnt oder verheiratet ist oder whatever. Da kannst du so viele Fehler einfach machen. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, dann gibt es halt fünf Kriterien ein, die du als okay findest und dann kriegst du halt kaum Kredite ab. Und das ist halt auch das Nächste, ne? Also deswegen, ich denke Ich denke auch, ich finde die Plattform gut. Ich investiere ja auch und ziehe meine 100 Euro jeden Monat raus. Aber im Moment gibt es nicht die Zinsen. Also ich krieg, kommt da auch nur auf so 12%, 11-12%. Ja, die kriegst du halt woanders leichter. Aktuell. Ja. Das ist halt der Punkt. Genau. Und das ist halt, wo ich auch denke, das ist so eine Plattform, die wird über kurz oder lang sich auch verändern müssen, wenn sie erfolgreich sein will, schätze ich.
Wie groß ist Finbi? Gibt es da Kennzahlen?
Oh, ja, aber ich kann das nicht auswendig sagen. Müsste ich kurz auf die Seite gucken, dann kann ich das sagen.
Ich glaube, die sind schon relativ groß. Geht schon in die zweistelligen Millionenbereich.
Ja,
deutlich.
Okay. Ja, die sind relativ groß.
220 Millionen finanziert.
Ja, genau.
Verwaltet aktuell 62,4. Also schon
spürbar.
60,4 Millionen. Das ist schon deutlich größer als beispielsweise Wireinvest.
Ich glaube, Neo Finance geht in die ähnliche Größenordnung. Die sind alle so um den Dreh rum. Nichts richtig da im Kopf habe. Die haben ja auch institutionelle Investoren und so. Die muss man sich jetzt keine großen Sorgen machen. Aber wenn die halt wirklich wachsen wollen, dann werden sie halt auch ein anderes Produkt noch dazusetzen müssen. Weil das ist viel zu erklärungsintensiv und zu unvorhersehbar. Ne? Investoren wollen Buyback haben. Die wollen wissen, wann sie das Geld wieder haben können, dann noch ein bisschen einen Zweitmarkt und so weiter und so fort. Und
genau, am besten auch eine Buyback-Garantie und nicht nur eine
Garantie
richtig.
Und genau, und das Risiko verschleiert. Das ist halt das Liebste. Die wollen kein Risiko,
kein
was sich
Risiko
manifestiert.
Ja, genau. 12% ohne Risiko, natürlich.
Das auch, ja. Bei Finbi realisiert sich's.
Aber war Finbi startet doch auch in Lettland, oder? Oder war das Neo Finance? Irgendeiner von den beiden startet, glaube ich, jetzt auch in Lettland.
Ich weiß gar nicht mehr, welcher denn das war. Ja, da hast recht. Irgendeiner hat's angekündigt.
Habe ich was gesehen, ja.
Ich glaube, ich habe noch keiner eingesammelt in die Richtung. Bei keiner.
Ja, wir sehen, es bleibt spannend.
Auf jeden Fall. Es gibt immer was, über das wir reden können. Und das ist das Schöne. Und wenn ihr da draußen auch mal mit uns reden wollt, meldet euch einfach bei mir oder beim Lars. Dann nehmen wir euch mit rein. Ansonsten, ihr wisst ja, das war hier keine Anlageberatung. Die Ideen von Christian, die überlegt ihr euch gut. Ne? Ob ihr das nachmachen wollt. Genau, macht euren eigenen Research. Vielen lieben Dank, dass ihr uns zugehört habt. Und dir auch lieben Dank, Christian, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und sorry, dass ich so viel geredet habe, aber ich habe nicht so viele Leute, mit denen ich das so schön diskutieren kann. Meine Frau ist da schon genervt davon wahrscheinlich und ja, Freunde verstehen es nicht. Insofern war das schön, mal mit Leuten darüber zu reden, die es verstehen und die es auch spannend finden.
Ja, super. War auch klasse, dass du dabei warst und ja, vielleicht machen wir nochmal ein P2P-Café, vielleicht nach unserem nächsten Besuch, falls wir nochmal irgendwo zusammen einen Kreditgeber besuchen, wer weiß.
Ich hoffe, ja.
Schauen wir mal. Oder ob Launches nochmal sehen möchte, mal gucken, was da noch so in Zukunft kommt.
Genau.
Prima. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewohnt.
Ab ins Bett.
Dann gutes Nächte.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.